ja, also ich mache jetzt mal, was wollten Sie noch?
Fasson, habe ich gesagt. Fasson, ja, möchte Fasson, ich.
Aber das ist, ich muss echt sagen, das ist kein Frauenschnitt.
Schneiden Sie jetzt bitte.
Ihre Kopfform, naja gut, ich fange einfach mal an. Und,
haben Sie noch eine Gala hier oder vielleicht eine... Ich weiß nicht, hier liegt nur das, ja, was ist denn das? Nein,
wir,
ist
haben, also so ein, wir haben den Lesezirkel.
Penthouse, nee, das, ich möchte das.
Den ja, Lesezirkel.
Haben Sie aber, da vielleicht...
wissen Sie, dieser Trump, ne?
Die Gala vielleicht oder die Coupé, nicht diese, hier liegt Coupé und Penthouse.
Wollen Sie nicht Interaktion treten
ich möchte,
mit mir?
Nein, ich möchte, dass Sie meine Haare jetzt schneiden.
Das mache ich doch, aber Sie wissen ja, was ein guter Friseur ist, der kann auch durchaus
mal... Mein Herr,
mal
ich möchte bitte jetzt einfach in Ruhe meine Zeitung hier lesen.
Haben Sie das gehört mit den Zwischenwahlen in Amerika? Da sind ja sehr viele Friseure auch gewählt worden.
Ist ja, das
gerade
ist ja wirklich,
in Nevada.
Das ist ja wirklich, es ist nicht zu ertragen. Ich reden Sie hier so dumm daher.
Aber das ist
Sachen,
meine Aufgabe als
die mich
Friseur.
Nicht interessieren.
Ich schneide und rede.
Nein, das,
rede und schneide. Sie können auch gerne ein Thema vorschlagen.
Ich
habe auch zu allen Themen eigentlich
eine
vorgefertigte Antwort
einprogrammiert. Ich möchte nicht mit Ihnen sprechen. Ich möchte gerne Ihren Vorgesetzten sprechen jetzt.
Was?
Ihren Vorgesetzten.
Den Vorgesetzten?
Ja, damit ich möchte nicht mit Ihnen...
Den Herrn Undercut wollen Sie sprechen?
Ich möchte gerne nicht mit Ihnen kommunizieren. Ich möchte hier meine Zeitung lesen.
Aber Herr Undercut ist beschäftigt gerade.
Ja,
aber... Der ist beschäftigt. Aber ich kann ihn natürlich auch aus einer vielfältigen anderen Themenauswahl...
Ich möchte meine Ruhe haben anbieten. Einfach.
Zum Beispiel Religion wäre so ein Thema, wo man jetzt zurzeit sehr gerne Smalltalk
hält. Kann ich bitte einfach...
Pharisäer...
Kann ich hier still sitzen,
in Israel.
Bitte?
Die haben ja auch oft gesagt, dass das alles...
Sie reden einfach weiter. Das ist wirklich. Sie sind so eine dumme Person, die ständig. Die kann nur. Sie können nur reden anscheinend. Das ist unglaublich. Ich wollte nur meine Haare schneiden lassen. Was steht hier? Nur für 10 Euro und Ihr Friseur schweigt. Für immer. Das möchte ich gerne haben. Hier, 10 Euro, bitteschön.
Ach, Menno. Na gut, aber dann Sie haben es nicht anders gewollt.
Ja, machen Sie.
Dann muss ich jetzt das Radio einschalten.
Ja.
Weil dieser Service ist nur mit Radio zusammen zu buchen.
Das ist mir recht.
Gut, dann drücke ich auf diesen Knopf und dann gebe ich Ruhe. Weil Sie es so gewollt haben.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Untergang! Whoa!
sing, jetzt dauert's nimmer lang. Das haben wir alle können sing, jetzt dauert's nimmer lang. Am Weg zum Brunner bricht der Krug, das dauert einen entscheidenden Schluck. Dieser Weg ist unser Ziel, am allerletzten Tag. Da hauen sie alle Chili, was keiner bleibt am Leben. Die Gier frisst auf das letzte Hirn, das haben wir kennengelernt. Hoffnung wächst aus ihrer Hände, der dumme Faust schlagt auf den Tisch. Jetzt haben wir's da, das böse Ende. Weltuntergang, Weltuntergang, das haben wir alle können singen. Jetzt bricht alles zusammen. Alle können singen, jetzt bricht alles zusammen. Du glaubst da nicht, was ich da höre, ein Vögelein gesang.
So, ja, herzlich willkommen. Das war ein Kaltstart, so nennen wir das bei uns im Radio. Es ging gleich mit einem Text los, mit Melodie, ein Lied von Schädel und Schädel. Das ist
Schädel und Schädel?
Nicht Spanisch, das wüsste ich, wenn das, aber es ist eine fremde Sprache. Ich weiß leider nicht genau, was. Vielleicht ist es aztekisch.
Chitl
und Chitl.
Schiedel?
Chitl und Chitl. Vielleicht.
Schniedel?
Nein, das hat ja was mit den mit Naturvölkern zu tun,
ja?
Die sich auch um unser Thema Gedanken gemacht haben. Denn erstmal herzlich willkommen
herzlich
bei
willkommen.
Eisenbart und
herzlich willkommen, Herr Eisenbart.
Meisen. Draht, hallo.
Hallo,
herzlich.
Ich freue mich sehr, dass wir es wieder geschafft haben,
ja,
auch einen Termin
auch
zu finden. Es ist ja heutzutage nicht so einfach,
das ist nicht so einfach,
wenn man sein WhatsApp aufmacht zum Beispiel,
ja,
dass man dann überhaupt noch vor lauter Hin- und Hergeschreibe und Bilderversende überhaupt noch Termine,
ja,
findet. Und
das stimmt.
Freut mich, dass wir dann wenigstens diesen einen Fixstern in unserem Leben und auch hoffentlich in Ihrem Leben, werte,
genau,
Zuhörerinnen, haben, nämlich,
ja,
den vierten Sonntag im Monat.
Der Totensonntag.
Totensonntag.
Herzlich willkommen zum Totensonntag hier bei Radio Z.
Da kann ich nur sagen, Memento Mori.
Oha.
Ja.
Quod erat demonstrandum. Oder hier
Pecuniam non olet.
Ave Caesar, morituri te salutant.
Ja, Sie haben auch Asterix gelesen.
Genau. Alea jacta
sunt. Carthago delendam esset.
Genau. Die curendum serum.
In vino veritas.
Genau. Mens sana in campari soda. Herzlich willkommen auf jeden Fall bei Radio Z, Ihren humanistischen Sender.
Mit dem Bildungsanspruch.
Genau, und wir haben gerade Metallmusik gehört von Schädel in Schädel, eine wahrscheinlich aztekische oder vielleicht mayanische Band, denn die Maya, die haben ja sozusagen unser Thema erfunden. Das Thema wollen wir schon verraten? Ja, also es wurde im Lied ja schon zweimal gesagt, aber vielleicht sagen wir es jetzt einfach raus.
Auf drei.
Eins, zwei, drei. Michael Jackson.
Nochmal. Eins, zwei, drei.
Papier. Michael Jackson.
Nochmal. Eins, zwei, drei.
Weltuntergang.
Sehr gut. Wir haben das Thema erraten.
Weltuntergang.
Sie hoffentlich auch.
Ja, wir haben eine Rekordanzahl von über 1000 Texten bekommen für dieses schöne Thema Weltuntergang. Die Welt wird heute auf viele schöne Weisen für Sie untergehen in über 1000 Texten. Ich weiß noch nicht, wie wir, wir können quasi gar nicht reden zwischen den Texten, sonst haben wir ja gar keine Zeit. Aber bevor wir darüber sprechen, was wir nicht unterbekommen, wollen wir erstmal darüber sprechen, was wir unterbekommen. Und zwar bekommen wir unter einen Text von unserem lieben Freund Gümik.
Ich habe mich schon seit Tagen nicht mehr rausgetraut. Dabei bin ich eigentlich mutig und erwachsen. Aber hast du heute schon mal aus dem Fenster geschaut? Dann beeil dich mal, bald sind sie zugewachsen. Die Straßenbahn kann nicht mehr fahren, seit Donnerstag. Und der Krisenstab tagt jetzt auch nachts. Und so seltsam es sich anhören und erst ausschauen mag, es scheint, als wäre dies der Menschheit letzte Schlacht.
Alles voll Hornhaut, ob man nach hinten oder vorn schaut, überall Hornhaut.
Man sagt, es käme Australien oder Portugal. Laut einer Brüsseler Analyse, aus welchem Land es stammt, ist eigentlich längst egal. Fest steht, am Anfang war ein paar sehr kranke Füße. Die Landschaft schaut jetzt farblich wie ein Ferkel aus. Da wilde Hornhaut Feld und Flur befällt. Das ist der allergrößte aller Supergaus. Rosige Zeiten habe ich mir anders vorgestellt.
Alles voll Hornhaut, ob man nach hinten oder vorn schaut. Überall Hornhaut.
Dermatologen logen, als sie meinten, alles halb so wild. Jetzt sieht man sie auf NTV sich verhaspeln. N24 zeigt derweil die Bundeswehr bei einem Einsatz an den Hornhautraspeln. Es gibt kein anderes Thema mehr im Bundestag. Die A9 wurde heute beidseitig gesperrt. Das Militär plant einen Gegenschlag. Es geht nicht weg, ob man drauf schießt oder dran zerrt. Man warnte uns vor Viren oder Hurricanes, vor Terror und vor Mafiafäden, vom Klimawandel, Waffenhandel, Mückenstichen, Möbelstücken, Flüchtlingsfluten, Weizengluten, Glyphosaten, Unrechtsstaaten. Doch von Hornhaut hörte ich niemanden reden.
Ja, war doch nicht so schwer.
Ja, es ging.
Hornhaut ist das Thema der heutigen Sendung, alles voller Hornhaut. Wenn die Welt fast keine Welt mehr ist, sondern fast nur noch Hornhaut alles ist, die Luft ist nur noch Hornhaut, auf der Straße alles Hornhaut, wo man nur hinschaut, vorn und hinten.
Unsere Hornhaut. Richtig, Hornhaut. Haben Sie Angst vor der Apokalypse, Herr Eisenbart?
Naja.
Haben Sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht? Persönlich jetzt auch für Sie, auf Sie bezogen?
Also ich sag mal, ich bin jetzt 84 Jahre alt. Ich glaube, bevor die Apokalypse eintritt, da werde eher ich noch abtreten. Insofern, ich habe wenig Angst. Sie sind ja noch ein bisschen jünger. Sie sind ja ein junger Hüpfer.
Ich habe noch ein paar Jährchen hoffentlich.
Genau. Und also, vielleicht erleben Sie es noch.
Ich mache mir schon Gedanken. Wenn die Welt untergeht, dann frage ich mich ja, wohin geht sie denn unter? Weil unter der Welt ist ja das Nichts. Also wir haben ja ein Teilchen auf 15 Millionen 1000 Kubikmetern im Weltraum. Das heißt, ja. Untergehen ist schon mal ein irreführender Begriff.
Die geht einfach eine Etage weiter runter.
In
Weltruntergang
ist ja, damit Weltruntergang
wahrscheinlich gemeint.
In den Keller. Man sagt ja auch, es fließt den Bach runter, nicht ja, wahr? Man
es
sagt
geht, ja auch,
es geht
vor die Hunde.
Vor die Hunde, also unter.
Ja. Es in Scherben auch, kann man auch sagen.
Ein Scherbenhaufen.
Hat jetzt, ja, genau.
Und da ist ja überall.
Aber das ist wieder auf, ne? Das ist nicht unter, sondern auf natürlich.
Wenn man Scherben, zum Beispiel sagt, man geht Scherben zum Lachen in den Keller.
Ja.
Oder wie schon bereits gesagt, es geht etwas den Bach herunter.
So sagt man.
Jedenfalls diese Abwärtsbewegung, diese Spirale, wir haben das Ganze ja auch in Höllendarstellungen, eine Schraube, die sich immer tiefer, man sagt ja auch eine Teufelsspirale,
Helikopter,
Abwärtsspirale,
genau.
Eine Dynamik, und in der befinden wir uns, zumindest gefühlt.
Genau, der Spiralenflügel, Helikopter.
Richtig.
Wenn der runterfällt, dann geht die Welt zumindest für den Pilot
richtig
unter.
Und dieser Abwärtstrend, der setzt sich ja in allem fort.
Den wir auch haben.
Wir haben ihn,
ja.
Wir haben ihn hier heute.
Wir haben ihn heute zu Gast.
Ja, wir haben ihn heute zu Gast. Er hat leider nicht viel Zeit, er ist stark gebucht.
Ja, der Abwärtstrend ist heute live hier im Studio. Wir werden nachher die Möglichkeit haben, ihn noch zu interviewen. Aber wir müssen auch mit den Texten weitermachen.
Ja, aber
denn sie,
jetzt habe ich ihn extra einfliegen lassen.
Haben Sie noch 10 Minuten?
Ja.
Na gut, dann hören wir erst noch einen Text. Und zwar von Andreas Lugauer. Und er schreibt über U-Bahn-Türen. Bitte sehr.
Soll ich wirklich drücken? Soll ich es tun?
Ja, bitte.
Soll ich es tun?
Ja.
Ich habe ein bisschen Angst, es könnte ja explodieren.
Nee, bitte machen Sie.
Leute, die ihr bei manuellen U-Bahn-Türen nur einen Flügel öffnet. Nach der Apokalypse sollt ihr nicht ins himmlische Jerusalem einziehen. Bis in die Ewigkeit sollt ihr im Fegefeuer schmoren und eure Strafe sei eine ewige U-Bahn-Fahrt. Ohne Ausstieg, ohne Endstation. Es möge dabei immer morgendlicher Werktagsverkehr herrschen. Alle Sitzplätze sollen belegt sein, die Stehplätze auch. Und euer Kopf möge angeschmiegt werden von Schultern. Oberarme sollen euch einklemmen, links und rechts und vorne und hinten. Hutkrempen mögen in einer Tour euer Gesicht streicheln und Pelzkrägen ebenso. Hunde sollen eure Hände ablecken. Sämtliche Handschlaufen mögen voll genießt sein mit gelbem und grünem und meinetwegen auch weißlichem Lungenauswurf. Heuschrecken sollen durchs Abteil schwärmen. Frösche eure Hosenbeine hochschleimen. Mücken und Fliegen in eurem nass geschwitzten Kragen sitzen. Stroh soll herumliegen und ihr euch fragen, warum. An jeder Haltestelle mögen Abgase ins Abteil schwallen, und zwar durch vollständig geöffnete Türen. Der Schaffner möge fortwährend unverständliche Durchsagen machen, die verstanden zu haben ihr bestätigen müsst. Nach jeder Station sollt ihr kontrolliert und wegen Schwarzfahrens zur Strafkasse geschickt werden. Hahn und Stuhldrang mögen euch plagen bis kurz vorm Zerreißen und jede Haltestelle soll aus nichts als Toiletten bestehen. Dumm nur, dass ihr ja nie aussteigen könnt. In erbrochenem von Wochenenden Nachtfahrgästen sollt ihr stehen bis zu den Knöcheln. Der Schweiß soll nicht nur die Fenster beschlagen, sondern auch von der Decke tropfen. Der U-Bahn-Fahrer soll in die U-Bahnhöfe bremsruckeln, dass es euch fast auskommt. Der Fahrgast neben euch möge Elektro hören, als sei Samstagnacht im Club. In den Kreissaal sollt ihr dringend müssen und auf eine Beerdigung, zu einer Prüfung wie auch zur Konkursverhinderung eurer Firma. Der Blinddarm möge euch plagen in der Größe vom Schoße bis zum Halse. Die rettenden Insulinspritzen für eure Diabetes mögen in den U-Bahnhöfen bereitstehen. Dumm nur, dass ihr ja nicht aussteigen könnt. Euer Vater möge euch vom vorderen Abteilende aus beäugen und eure Mutter vom hinteren. Die Lampen sollen flackern und...
Puh,
Puh. Nochmal gut gegangen.
Die Welt lebt, die Welt stirbt. Nein, die Welt ist noch ganz. Sie müssen jetzt wirklich, ich habe den Heribert-Abwärtstrend nicht, das war nicht günstig. Er hat gesagt, ohne Gage ist da nichts zu machen.
Wir wollen jetzt erstmal den Jingle hören zu unserer neuen Rubrik. Locker aus der Hüfte weg zusammengefragt.
Tonart?
G. 1, 2 und los.
Haben wir gar nicht gesungen, Herr Eisenbart.
Ich habe mir ist der Text entfallen. Ich habe mir extra zu Hause noch einen Text ausgedacht und dann ist er mir entfallen. Es war, glaube ich, irgendwas mit Sex.
Ach, Herr Eisenbart, das war jetzt zwar schön, hat schön geklungen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt
dann,
zum
dann
Thema.
Dann machen wir noch mal das aber nur mit Gesang, ohne Instrument.
1, 2, 3. 4. Die Welt
locker aus der Hüfte
ist abgestellt.
Interviewt die ganzen interessanten Gäste.
Schuhe um.
So, das war das.
Das war das. Sehr schön. Wie zeitlich dringlich ist es denn? Ich müsste mal. Aber Sie wissen auch, dass Herr Abwärtstrend noch...
Den haben wir fast ganz vergessen.
Soll ich ihn reinholen?
Ja, jetzt gehen Sie erstmal auf Toilette und wenn Sie rausgehen, können Sie ihn gleich reinschicken. So.
Richard David, komm rein.
Ja, nehmen Sie bitte Platz. Geht's Ihnen gut?
So, ja. Die Umstände, Sie haben mich ja da draußen sitzen lassen.
Es tut mir sehr leid, die Umstände sind heute nicht die besten. Nehmen Sie sich doch Tee. Wir haben hier.
Nehmen Sie, was ist denn das für
das ist Knoblauchtee mit Ketchup. Ja, wir hätten noch.
Sie haben gesagt, die Frau, die Magdalena, die hat gesagt, das ist ein Kurzinterview. Und ich bitte Sie jetzt inständig jetzt anzufangen, weil ich habe jetzt...
Ich wusste gar nicht, dass Sie beiden sich duzen.
Ich kenne die schon lang.
Bei uns...
Jetzt fragen Sie mich doch mal was.
Abwärtstrend ist der Name.
Ja.
Abwärtstrend ist auch Ihr Beruf.
Ja.
Wie sieht das aus? Haben Sie auch studiert?
Nee, das hat nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht. Das sind alles Vollkoffer.
Wie?
Was ist das überhaupt für eine persönliche Frage? Ich hab gedacht, Sie fragen mich hier was zu Trends und Trendforschung. Zu Mode vielleicht. Oder vielleicht zum Bruttoinlandsprodukt.
Ich
spielen Sie jetzt an Ihrem Handy rum. Mensch, jetzt muss ich erst mal was trinken.
Dann nehmen Sie sich noch Tee von, vielleicht. Sehr geehrter Herr Abwärtstrend. Bei...
Sie haben
Magazin.
Jetzt haben Sie doch endlich mal Start. Das kann man ja nicht aushalten. Ich hab Kafka kotzen sehen, ja. Ich hab die Sezession hab ich zerrissen. Ich hab auf den Kulturbetrieb geschießen. Aber nichts so gut wie diese Sendung. Glück auf und ich gehe jetzt heim.
Ja,
das war der Abwärtstrend. Ich weiß nicht genau. Frau Meisendraht, Sie können mich doch nicht allein lassen mit so einem
ist er weg?
Ungehobelten...
Ist er weg?
Ich weiß es nicht. Sie müssen ja gerade, als Sie reingekommen...
Da kam man mir vorbei, aber der Mann ist unberechenbar.
Warum laden Sie denn solche Leute ein? Immer. Ja, ich hab's gemerkt.
Ich hab ihn nicht eingeladen, er hat sich selber
eingeladen. Wo waren Sie denn so lang?
Ja, ich hab mich versteckt hinterm Drucker.
Mir solche Interviewpartner vorsetzen und selber sich verstecken, oder
war,
was?
Ich habe ihn damals kennengelernt in Bratislava in einer Disco. Ich habe ein bisschen zu viel getrunken und er hat sich so ganz komisch an mich herangeschleicht und ich konnte dann nicht...
Geschlichen, meinen Sie?
Ich bin schon ganz durcheinander.
Sie schwitzen ja auch. Sie ist,
ich, Sie haben das ja wahrscheinlich, ja, ich gehe mal davon aus, Sie haben seine Figur, seine Erscheinung mitbekommen. Er ist ein unglaublich unsympathischer, eine unsympathische Figur.
Er stinkt auch. Also er zieht auch die Stimmung wahnsinnig runter, deswegen. Also. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen auf Amok-Niveau. Auf jeden Fall kommt jetzt ein Text übers Amoklaufen von Moses Wolf, bitteschön.
Mir langt's jetzt, hab ich keinen Bock mehr. Was hast denn, Herr? Wo ist der, mein Chef? Ist eine Drecksau, meine Frau, geht mir ziemlich sicher fremd. Andere Weiber schauen mir mit dem Arsch nicht an. Freund habe ich eh keine gescheiden. Die Gläubiger, die rennen mir die Bude ein. Meine Kinder finden mich lächerlich. Und jetzt hat mir auch noch meine Haftpflichtversicherung gekündigt. Und was machst du jetzt, Herr? Mein Plan steht fest, ich lauf Amok. Mir ist auf jeden Fall eine Alternative. Und wie hättest du das gedacht? Wie würdest du das anstellen? Ja, also ich hab mir schon was überlegt. Kannst du zufällig eine Pumpgun auftreiben? Oder kennst du jemanden, der eine Pumpgun auftreiben kann? Wisst ihr im Moment nicht, wo... zur Not tut's auch ein Küchenmesser. Im Zweifelsfall ja, also Küchenmesser, das kann gehen. Kann die auftreiben. Und wo willst du anfangen? Du, ich hab mir gedacht, ich hab mir einfach mal in einem Café, also so ein Café irgendwo bei der Uni, weißt, wo alle Studenten hingingen. Weil das sind meine ganz besonderen Freunde. Und er wickelt das in ein Gespräch, weißt schon, über Fußball oder Vorlesungsverzeichnis oder irgendeinen anderen Kass. Dann höre ich mir den Schmarrn an und dann werde ich hundertprozentig in kürzester Zeit wahnsinnig aggressiv. Und dann, wenn ich komplett auf 180 bin, dann geht's los. Bam, 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 bam. So viel mitnehmen, wie es geht. Ja, nicht schlecht. Ja. Aber was mich noch interessieren hat, ist dir das dann wichtig, dass du das tatsächlich die Leute umbringst? Oder das ist schon gelangen, wenn du das vielleicht, sagen wir mal, schwer verletzt? Du, ich glaube, in dem Moment kriegst du so einen Adrenalinrausch, dass das wurscht ist. Naja, glaube ich auch. Und ich glaube, da ist dann auch, kommt's dann mehr auf die Quantität als die Qualität an. Genau. Wichtig ist ein gutes Timing, weil ich schätze mal, nach 10 Minuten ist Bullerei da. Und den Schmarrn, den gebe ich mir gewiss nicht. Da muss ich dann natürlich im richtigen Moment die Reißleine ziehen. Reißleine, wie meinst du das? Harakiri, zack, weg, auf Wiedersehen. Arrivederci, habe die Ehre, ciao. Auf Wiedersehen, goodbye. Ja, das ist eine vernünftige Konsequenz. Das ist der Höhepunkt von einem ordentlichen Amoklauf. Ohne das kann das gleich bleiben lassen. Und wann willst du das machen? Weiß noch nicht genau, vielleicht so in 10, 15 Jahren. Ach so, ich hab gedacht, jetzt bald, morgen oder so. Nein, spinnst du? Nein, jetzt ist ja gerade nächstes Jahr, ist ja dann wieder irgendwer EM oder WM oder Bundesliga, irgendwas ist ja immer jedes Jahr. Und das gebe ich mir auf jeden Fall noch. Und vielleicht kommt ja in der Zwischenzeit eine andere Haftpflichtversicherung, dann spare ich mir die ganze Geschichte komplett. Wenn die mich nehmen, dann passt das für mich. Okay, wer braucht denn heutzutage schon eine Haftpflicht? Spinnst du? Eine Haftpflicht ist für sau wichtig. Du bist lustig.
Stephen Hawking, der war ja letztes Mal schon Illustra-Themengast in unserem Reigen.
Ja.
Hat nämlich kurz bevor er leider von uns gegangen ist, hat er davor gewarnt, dass wir bloß aufpassen sollen als Menschheit, als Gesamt-Evolutionskram, dass wir bloß aufpassen sollen, dass denn das Aufkommen einer künstlichen Intelligenz, in Klammern KI, könnte das schlimmste Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation werden, hat er gesagt.
Ach du liebes Lieschen.
Denn der Computer, wenn der... Stellen Sie sich vor, man erschafft einen Computer, der denken kann, also so wie wir.
Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Das hat schon Franz Gall gesungen.
Richtig. Und dieser Computer Nummer 3, wenn
der... Wer ist der richtige Boy?
Ja, der Boy, ist der richtige Boy? Vielleicht ist ein Computerboy.
Ja.
Man sagt ja auch, ich will ja jetzt nicht ins Schlüpfrige, aber... Sex-Roboter sind ja auch schwer gefragt. Das sind dann so Plastikvisagen mit diversen Öffnungen.
Das ist ein Markt, der anscheinend sehr, sehr gut geht, habe ich mir sagen lassen.
Genau, vielleicht ist das ja so ein Boy. Könnte ja sein.
Vielleicht.
Für Sie zum Beispiel. Eisenbahn, stellen Sie sich sowas vor?
Ja, vielleicht sollte ich mir da mal im Internet ein Angebot einholen.
Herunterladen.
Und jetzt dann für die Feiertage, für Weihnachten, wäre das doch was? Vielleicht. Wenn man eh nicht auf Arbeit muss, ja, kann man ja irgendwas zu Hause.
Und das Tolle an so einem Boy ist ja, der Boy braucht nicht viel. Also der braucht ja auch keine Liebe, ne?
Ja.
So ein Boy, der braucht keinen Schlaf. Also sie können die ganze Nacht mit ihm Tee trinken.
Ja.
Und der Boy, er braucht auch kein Essen. Und er hat auch, wissen Sie, auch zum Thema Weltuntergang, es geht ja auch, ein Weltuntergang konfrontiert den Menschen ja mit seiner Nichtigkeit, nicht wahr? Alle werden hinweggefegt. Und da stellt sich ja auch die Frage der Würde, denn wir können uns ja beschmücken, behängen mit Mode, mit Autos zum Beispiel können wir uns um den Hals hängen, aber wir bleiben doch mickrige kleine Menschen, wenn dann die Welt zerspringt.
Bulldog auch.
Und der Boy, er muss nicht aufs Klo. Und das ist natürlich,
ja nicht, ne?
Das ist würdevoll.
Im Gegensatz zu zum Beispiel dem Rainer, dem Enkel von mir, der muss ja essen.
Der Enkel heißt Rainer?
Ja, und der muss auch auf die Toilette dann.
Ja, genau, und das ist ja was sehr, sehr, sehr Animalisches. Das ist ja ein Trieb, dem wir nachgehen müssen. Da kommt kein Mensch aus.
Glauben Sie, dass diese Firma, die mir diesen Boy zukommen lässt, dass die auch meinen Enkel in Anzahlung nimmt, vielleicht?
Ich kann mir das vorstellen. Besteht er denn aus Elastan?
Nein,
weil man könnte ihn ja auseinandernehmen und zu einem neuen Boy, das ist ja auch ein Vorteil dieser Boys.
Das müsste ich ihn mal fragen.
Sie können ja mal gucken, die haben am Hinterkopf immer so einen Barcode.
Ja.
Rasieren Sie doch Ihren Enkel einfach mal und schauen nach.
Aber Zeit ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert. Ist Weltuntergang, also was ist denn dann da?
Ja,
ist es auch Zeituntergang? Ist es auch Zeitenwende, Zeitenende. Es gibt viele Wörter, die sich darauf reimen zum Beispiel. Hat das alles was damit zu tun, nur weil es sich reimt? Oder ist das alles ein großer Mambo-Jumbo, sagen wir im Englischen dazu, eine große
Zaubershow?
Zaubershow.
Es ist eine Zaubershow. Der Weltuntergang, den kann man auch. Ich meine, Sie müssen mal die Perspektive wechseln.
Ja.
Stellen Sie sich mal sich nicht als Mensch vor, sondern Planet. Nicht Erde.
In unserem Sonnensystem oder außerhalb?
Das können Sie sich frei wählen.
Wichtig
ist nur, dass Sie auf die Erde gucken können.
Ja. Okay.
Ja. Sie sind jetzt ein Planet außerhalb der Erde.
Darf ich sagen, welcher Planet ich bin?
Ja.
Okay. Soll ich sagen,
sagen Sie, welcher Planet Sie sind.
Ich bin Merkur.
Merkur, ach, das ist ein schöner Planet.
Mhm.
Der ist ansprechend, gut gepflegt auch.
Ja, von sehr guten Zustand.
Gute Kinderstube genossen.
Ja.
Der sind Sie jetzt.
Ja.
Und Sie schauen auf die Erde und die explodiert. Na?
Okay.
Können Sie sich vorstellen?
Kann ich mir vorstellen.
Sie sind nicht weit weg von der Erde, so für Sonnensystemsverhältnisse.
Ja, so 16 Kilometer.
16 Knoten.
Ja.
Und jetzt, wenn Sie nicht auf der Erde sind und gucken, wie die Erde untergeht, dann kann das ja auch eine Zaubershow sein. Wie ein China-Böller zum Beispiel.
Sie werden es nicht glauben. Ich war mal im Kino und habe das gesehen. Ein Film von Lars von Trier.
Mhm.
Es geht um die Erde, die von einem anderen Planeten gegessen wird.
Ja.
Und auf der Erde sind die Leute ganz, die haben Angst. Und das war da ist wirklich dann die Erde gegessen worden. Und es war aber, als ich aus dem Kino raus bin, habe ich mir schon gedacht, wie soll ich jetzt nach Hause kommen? Und dann bin ich aus dem Kino raus und die Erde war aber noch da. Das war ein Filmtrick.
Genau, ich sag Ihnen genau, und da sind wir, das ist ein Danke für dieses anschauliche Beispiel.
Bitte sehr.
Wenn man es von außen betrachtet, ist alles nicht mehr so schlimm.
Ja.
Ne? Also Sie sind da aus dem Kino raus, denke ich
mal. Im Kino war es schon schlimm.
Im Kino ist es schlimm, aber diese Lust an der Zerstörung von außen
betrachtet. Das war echt schlimm.
Ja, aber auch schön.
Ja.
Eben. Und das ist eine Zaubershow. Der Weltuntergang kann eine Zaubershow sein, eine visuelle Effekte-Kiste.
Eine Matinee.
Eine Matinee, eine Abend- oder Morgenveranstaltung.
So Mittag rum,
ein Teechen vielleicht. Wir könnten, also stellen Sie sich nur mal vor, wir würden den Merkur ja in die Luft sprengen.
Aber der bin doch ich.
Ach so. Das haben sie natürlich Pech gehabt
dann. Das ist eine Unverschämtheit, was sie hier schon wieder für Sachen erzählen. Und ich finde das Thema...
Ihr werdet es nicht glauben!
Was ist denn jetzt?
In der Küche!
Was ist in der Küche?
Ein Komet!
Wir sind alle tot!
Ein was?
Ein Komet. In der Küche.
In der Küche ist ein...
Ihr müsst hier weg, wir sind alle...
Chaos!
Ja, ja!
Aber
Blut, Schmerzen, Sperma.
In der Küche oder was?
Aber nicht hier. Ich sehe hier kein Komet.
Nein, der Komet ist in der Küche.
Und in der Küche sind quasi alle drin tot gewesen, alle von Radio Z zusammen. Und es lebt quasi keiner mehr.
Aus ihr beiden.
Also wir waren gerade auf der Toilette.
Ach so. Aber das ist ja nur in der Küche, oder?
Dann
könnte man so sagen.
Dann können wir ja in Ruhe weiter aufnehmen und wir haben jetzt auch keine Zeit. Das Thema ist zu
groß. Also können wir hier weitermachen?
Wir können hier weitermachen, glaube ich.
Eigentlich.
Mein Telefon steht draußen, da können wir den Notruf anrufen.
Ja, gut, dann
nehmen wir. Machen mal sauber.
Ja, macht mal weiter draußen und nicht zu laut sauber machen.
Ja.
Und Besen rein. Besen rein.
Und die Spülmaschine erstmal nicht benutzen.
Genau, okay.
Okay, danke schön. Das waren,
ist schwierig momentan.
Das waren die lokalen Leidenschaften. Ja. Die haben jetzt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das.
Auch was die am Sonntag in der Küche machen?
Ja, jetzt kommt auf jeden Fall der nächste Text und zwar ist der von Arabella Block.
Weltende, Sonett. Sie warten alle auf den Untergang der Welt, von dem es schon so viele schöne Bilder gibt, wo jedermann Fabrikruinen und verlassene Orte liebt. Da ist man bestens auf Apokalypsen eingestellt. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf kein Hut und in den Lüften hallt nur das Geschrei der vielen anderen, nicht deins. Wenn Zombies zappelnd durch die Straßen wandern, hockst du geborgen irgendwo und weißt, ich bin Fleisch, das gegessen wird, oder Fleischesser. Wie klar und einfach alles ist. Dies ist mein Messer, dies mein abschiedsgeschnürter Schuh, die anderen Fresser. Die Welt erscheint ein letztes Mal als Paradies des Grauens. Mehr Idyll ist nicht mehr möglich. Dies ist seine letzte, erste Form, die niemals war.
So, das Thema ist heute Weltuntergang. Ein sehr negatives Thema eigentlich, aber sonst haben wir immer sehr, sehr schöne Themen. Vielleicht nächsten Monat auch wieder, wenn alles gut geht. Weltuntergang ist ein Thema, das viele Leute persönlich bewegt. Sie auch vielleicht?
Meinen Sie jetzt die Zuhörer oder meinen Sie jetzt mich?
Ich meine Sie.
Also ich,
Also die Zuhörer.
Ich Hirne, also doch die Zuhörer.
Ja.
Können Sie sich vielleicht melden? Ich glaube, da ist eine Stille. Und ich weiß auch, wo diese Stille herrührt,
ja.
Herr Eisenbart. Es ist eine, dieser Themenkomplex Weltuntergang.
Ja.
Hat ja viele Facetten und man kann sich vielleicht als Zuhörer jetzt auch nicht unterscheiden und da springen wir ja in die Bresche.
Ja.
Als Moderationsduo sind wir dazu da, den Gedanken zu führen.
Ja.
Und ich sehe zwei Lesarten.
Ja.
Oder mehrere.
Oder
das eine ist, die Welt geht kaputt.
Ne? Ja.
Das ist so der gängige Vorstellung von Weltuntergang, die Welt geht kaputt.
Entschuldigung,
ich muss aufstoßen.
Ja, das kann passieren.
Man kann das natürlich auch als eine auf sich bezogen, in diesen selbstbezogenen Zeiten, in denen wir leben, kann natürlich auch sein, meine Welt geht kaputt.
Ja.
Etwas zerbricht, mein Umfeld zerfällt.
Ja.
Ich sage dann, ich möchte da jetzt mal, wenn man ins Existenzialistische abdriftet,
ja, bitte.
Kann ja auch der Weltuntergang bedeuten, die Hölle.
Ja, die.
Der Schluss, das Erstocken jeglicher Freude. Meine Welt geht kaputt.
Ja.
Und da könnte man jetzt mit Sartre kommen.
Ja, könnte
um
man.
Um die Ecke kommen.
Muss
und er sagt
man aber
eben
nicht.
Auch, der Weltuntergang, das sind immer die anderen.
Ja.
Nicht? Also die anderen, ja. Die bisher meine Welt waren, weil ich als Entität.
Die Umwelt.
Die Umwelt.
Ihre.
Macht mir meinen persönlichen Weltuntergang.
Ja.
Also das ist auch eine Lesart. Und eine andere Lesart könnte sein, da ist eine Welt für mich zerbrochen.
Ja.
Ist ja auch ein geflügeltes Wort. Und das könnte sich auf ein Trauma zum Beispiel beziehen. Was ist, denn,
Beispiel,
Ihre, was ist denn Ihre Definition
von Weltuntergang? Von Weltuntergang?
Ja.
Das ist zum Beispiel, wenn ich mit meinem schönen großen Auto durch die Straßen fahre und plötzlich kommt ein Schlagloch, sage ich mal, und ich verschütte mir den Kaffee auf die Hose in meinem schönen To-Go-Pappbecher und dann ist sie, brennt dann der Schritt und ich fahre mein Auto gegen eine Straßenlaterne zum Beispiel und dann sagt die Versicherung ja, nein.
Ja, und da spielt ja, das ist ein sehr schöner Punkt.
Danke.
Da spielt ja auch hinein, dass man auch gerne sagt, na, das ist jetzt aber kein Weltuntergang. Also gerade der Ansatz vom Gegenteil her kommend.
Ja.
Ja, was ist alles kein Weltuntergang? Ja. Ja? Ein
schöner Beispiel?
Hamburger, ja, zum Beispiel
ist auch kein,
ist kein Weltuntergang.
Ja.
Ein Fahrradreifen ist kein Weltuntergang.
Ist kein Weltuntergang.
Auch abstrakt, hier zum Beispiel die vierte Dimension ist kein Weltuntergang.
Ja, oder wenn jemand einen Hamburger isst.
Ja.
Der ist keinen
Weltuntergang.
Weltuntergang.
Also Sie hören und können es hoffentlich nachvollziehen, liebe Hörerschaft.
Ja.
Nicht alles ist ein Weltuntergang. Das,
ja,
können wir mal so festhalten.
Manches aber schon.
Aber Sie sollten sich nicht zu viel Angst machen.
Genau.
Allgemein die Angst vor dem Weltuntergang, wie ist jetzt zum Beispiel diese Doomsday.
Ja.
Menschen, also Leute, die das benutzen, um Menschen zu manipulieren, die haben ja eigentlich auch keine Ahnung.
Ja, das stimmt.
Im Prinzip sind das alles sehr arme Menschen. Sie haben sich vielleicht gedacht, ich werde jetzt Esoteriker.
Ja, oder reich.
Kleb mir irgendwelche Weidenzweige an den Hut,
ja,
und stamme. Und Menschen...
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel.
Ja. Oder ja, man kann auch sagen, ich erzähle euch jetzt eine nicht schöne Geschichte.
Genau.
Und dann sagen alle, hey, woher weißt du das?
Genau, und dann ist man schon ganz tief drin im Weltuntergangssumpf.
Ja.
Und dann entwickelt sich, und jetzt sind wir wieder beim Persönlichen, dein eigener oder ihr eigener Weltuntergang ist dann die Vorstellung des Weltuntergangs.
Ja.
Also da verschachtelt sich alles ineinander und sie sehen nur noch Weltuntergang überall.
Ja.
Und da gibt es auch eine Nothilfe. Ein
Telefon, ja.
Das Nicht-Weltuntergangstelefon, wir wollen immer positiv formulieren.
Da kann man dann anrufen.
Da kann man anrufen und sagen, ich glaube,
ja,
ich glaube, dass die Welt bald untergeht,
ja,
und erklärt es. Und dann ist da eine vorgefasste Antwort, die sagt, alles wird gut, glaube an dich zum Beispiel.
Ja, oder an andere Sachen.
Zum Beispiel an Elefanten.
Ja, oder Lokalpolitik. Kennen Sie diesen lustigen Trick, wenn ich zu Ihnen sage, denken Sie nicht an einen Elefanten?
Ich habe an einen Elefanten.
Sehen Sie, das
haben
ist,
Sie das gemacht?
Das ist kein Weltuntergang, sondern das ist schwarze Magie.
Aha.
Verstehen Sie?
Ich möchte jetzt bitte Butter in die Fische hineintun,
ja,
denn wir haben jetzt sehr viel geredet und nichts gesagt. Ich finde das traurig und es wird mit jeder Sendung schlimmer.
Sie sind jetzt auch hungrig geworden.
Ich bin hungrig geworden. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht nichts voran, beziehungsweise wenn, dann alles immer nur nach unten. Das,
ja,
ist zwar passend zum Thema, ich bin noch ein bisschen in Wallung, aber ich wollte mit Ihnen noch ein bisschen Sacharbeit betreiben. Wir haben ja hier auch einen Auftrag, die ZuhörerInnen auch weiterzubilden.
Ja.
Und ich möchte mit Ihnen gern über dieses Thema reden. Und zwar ist mir aufgefallen bei meiner Recherche,
ja,
ein Themenkomplex, der sich quasi an das Thema Weltuntergang anreiht,
ja,
nahtlos.
Ja.
Es geht um Verschwörungstheorien, die ja momentan eine Konjunktur haben.
Ja.
Wir haben zahlreiche Gruppierungen, vor allen Dingen in diesem Internet,
ja,
drinne, die uns suggerieren wollen, dass die Welt untergeht.
Ja.
Zum Beispiel wird da fabuliert von Chemtrails, die alle vergiften,
ja,
weil die neue Weltordnung
ich glaube, sie
uns alle auslöschen,
ja,
will.
Sie wollen glaube ich, aber auf die Doomsday-Sekten,
ja,
zukommen.
Sehen Sie, ich wusste, dass ich...
Hier, bitte. Gutes Thema.
Aus Ihrem geistigen Winterschlaf da etwas erwachen kann, denn
kann ich
weiß,
Tee
dass
haben,
Sie mehr bitte können als nur das, was Sie bisher performt haben.
Oh, das ist sehr waghalsig.
Ja, doch. Erzählen Sie mir was von Doomsday.
Also Doomsday.
Was ist denen Ihre Weltuntergangsvorstellung?
Also Doomsday-Sekten, kurzer Abriss, sind Gruppierungen von Menschen, die sich zusammentun, weil sie
Angst haben.
Ja, weil sie halt denken, ja, irgendwann ist mal Schluss. Lieber denke ich mir jetzt schon eine Zahl aus im Kalender, wo das dann ist. Zum Beispiel die People's
Tempel,
genau, People's Tempel-Sekte, die glaubt, dass die Welt von einer großen Atombombe kaputt geschossen wird, und dann haben die alle Limo getrunken mit Gift.
Mit Blausäure.
Genau.
Und jetzt möchte ich Ihnen...
Hier, bitte, okay, haben Sie einen Tee wieder.
Tempel, also ja. Der Herr Jones...
Jim Jones, ja,
hat,
genau.
Hat, in hat den 70er. Hat quasi Menschen davon überzeugen können, ja, dass sie sterben.
Ja.
Und das ist dann auch passiert.
Ja, genau. Er ist aber auch gestorben. Er hat Recht behalten. Er war ein Prophet wahrscheinlich.
Er hat sich als Prophet verstanden, und wenn man überzeugt ist, dass die Welt untergeht, dann fällt es natürlich auch leicht, zu sagen, ja,
es gibt aber auch die,
probier ich mal diese Limo zum Beispiel.
In Japan gab es auch so eine Sekte, die hat auch gedacht, die Welt geht unter.
Das
und
war
dann
ein charismatischer Japaner mit kurzen, gut frisierten Haaren.
Ja.
Und es geht ja auch immer, Charisma und Apokalypse reichen sich ja die Klinke in die Hand.
Das ist wie Butter und Brot.
Butter und Brot
Messer
oder Zuckerbrot
und Gabel und
Peitsche
oder auch
Katzen
zum Beispiel
und Hunde,
oder Tom und Jerry
oder
vielleicht Abraham
die
und
Beatles
Bebraham
und
genau,
die Synthesizer
oder Kraftwerk und Kraftklub Beispiel
McFit hier. Und McPom
Ketchup
und
Pommes oder und, auch
ja jedenfalls also die
Salat
die, der
und
Weltuntergang ist ein wichtiges Thema, und es gibt ja auch
Brötchen,
die Idee, dass eine Invasion
Invasion zum Beispiel und
Infusion. Da kommen wir hinüber in das Zeitalter des Wassermanns, wo ja
Wassermann
die Wissenschaften
und Ackermann
sich entwickeln. Ackermann, der berühmte Maler aus Stuttgart, hat ja auch sich mit Farbe beschäftigt.
Wolfgang Beltrackermann.
Wolfgang Ambros hat gesungen.
Ambros und
hat sich mit Musik beschäftigt. Herr Eisenbart, wir
das
müssen gehört zum Thema reden.
Gehört zusammen, wie ganz viele Sachen auch zusammengehören. Infusion und
Transhumanismus.
Genau.
Transhumanismus.
Bitte.
Wir sind wieder
Transsubstantiation.
Nein,
da haben wir es schon wieder.
Bleiben Sie doch bitte mal beim Thema.
Wir haben doch vorhin über die Bibel geredet. Transsubstantiation, das ist ja ganz klar. Der Leib Christi in dem Brot. Aber sobald man sagt, jetzt ist aber wieder gut,
dann klingelt, also man muss klingeln, ne? Man braucht eine Klingel.
Ja, sonst kann
die Substanz
nicht... Ich habe
nämlich an meinem Fahrrad habe ich eine Klingel, und ich habe mir letztens Brot geholt.
Ja.
Und manchmal mache ich das, Sie wissen, ich bin Humanistin.
Ja.
Ich singe ab und zu Psalme.
Ja.
Oder so. Weil ich die Melodie einfach schmissig finde.
Ja, das ist zum Teil sehr, sehr lästig.
Und wenn ich
vorhin wieder an der Toilette vorbeigelaufen und dann
mit meinem Walnuss-Honigbrot zum Beispiel, und da kommt ein Auto entgegen und ich klingel.
Ja, da habe ich sie erschreckt heute Morgen. Ne?
Ja, mit ihrem komischen SUV. Wissen Sie, dass Sie und ich habe auf jeden Fall Angst gehabt, dass ich mein Walnuss-Honigbrot in einen Walnuss-Honig-Leib wandelt, und dann habe ich ganz schnell aufgehört, Psalme zu singen auf dem Fahrrad. Der Punkt ist aber, Ihr SUV ist schuld am Weltuntergang. Sie sollten sich schämen, denn wir wissen auch, die Wissenschaftler warnen, dass wenn man weiter SUV fährt und weiter Kühe macht, dann bildet es Methan Menthol, und dann geht es in die Atmosphäre.
Das ist doch wieder Ihre Verschwörungstheorie,
Nein, das
stimmt doch
das
nicht.
Das ist wissenschaftlich bewiesen.
Jetzt wollen Sie mir mein Auto kaputt machen.
Das kann schon ganz bleiben, aber Sie sollten es nicht mehr fahren. Und es ist auch
Soll ich zu Fuß gehen
Sie
oder
sind
was?
Sie sind ein Klima, Sünder.
Also hören Sie mal.
Ein Geist, der stets verpufft.
Unverschämt, wie Sie hier Goethe missbrauchen für Ihren blöden Öko-Faschismus, sagt man da, glaube ich.
Nein, das,
das ist eine Unverschämtheit. Das Auto hat viel Geld gekostet und ich sehe überhaupt nicht ein, das jetzt wegzuschmeißen.
Oder auch der Diesel.
Oder stehen zu lassen.
Der Diesel
oder
ist ja auch,
Blumen da drin anzupflanzen. Was Sie sich darunter vorstellen.
Bitte, bitte, bleiben Sie beim Thema.
Weil Sie in Ihren
anderen
Weltverschwörungsforen da rumlesen. Das ist, was ihnen den Geist verklebt. Und,
Eisenbart, sie drehen sich die Fakten zurück,
das ist der, wollen. Das ist der heißeste Sommer gewesen, aber doch nicht wegen meines Autos, sondern vielleicht, weil wir an der so nah an der Sonne dran, die Sonne so nah an uns ist und so nah an uns um die Erde herum schwirrt. Also auf der Oberseite der Erde, sage ich mal. Da ist.
Wachen Sie doch mal auf, Herr Eisenbart. Wachen Sie doch mal auf.
Wie Eisenbart und Meisendraht. So passt das zusammen. Was? Hören Sie das?
Das ist Regen. Das ist ganz schön heftig.
Ich glaube.
Komische Geräusche.
Hallo. Ich komme in Frieden.
Was ist denn das jetzt schon wieder? Ist hier Tag der offenen Tür oder was?
Ich bin von weit her gekommen.
Ja, aber was wollen Sie denn jetzt? Was, gehen Sie...
Herr Eisenbart, ich werde noch wahnsinnig in diesem... Das ist alles, was mit...
Also ich kann Sie verstehen, dass Sie jetzt so reagieren. Was ist denn das überhaupt?
Wie heißen Sie überhaupt? Was ist Ihr Name? Was ist Ihr Anliegen? Werden Sie doch mal konkret und kommen Sie doch mal auf den Punkt, bitte jetzt.
Ich komme in Frieden.
Ja, das... In Frieden, das ist ja schön. Das ist ja prinzipiell auch gut so, aber...
Mein Name ist Herr Hoffmann der Erste. Ich komme von weit weg. Bitte jetzt mitkommen. Oder ich setze meinen Strahler ein. Tut mir leid, mein Sprachmodul ist leider etwas langsam. Ich hätte, als ich noch WLAN hatte, updaten.
Okay, warten Sie mal. Halten Sie kurz inne. Ich nehme das zur Kenntnis.
Verstehen Sie ein Wort?
Ich verstehe ein Wort.
Nämlich von Modul? Was ist das überhaupt für ein scheiß Name?
Modul, das ist ein Teil eines Ganzen.
Ja, ich verstehe schon Modul, aber der Name von diesem...
Hoffmann.
Also,
ich kann das...
Das ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler, Hoffmann.
Ich sag nur, die Botschaft höre ich wohl.
Ja.
Allein mir fehlt der Glaube.
Ja.
Ich nehme jetzt zur Kenntnis, was Sie gesagt haben. Und jedenfalls...
Können Sie jetzt die Tür zumachen, bitte? Und wieder gehen. Aber... Frau Meisenschad.
Ja, ich bin noch da.
Sehen Sie das?
Was?
Der hat eine...
Ich setze Strahler ein.
Der hat eine Waffe? Das ist jetzt aber auch...
Strahler... Laden.
Oh Gott, der hat eine Waffe.
Der hat wirklich eine Waffe, das schaut aber aus wie vom Jahrmarkt.
Wollen Sie mein Portemonnaie? Hier, Moment. Hier, nehmen Sie mein...
Ja, und ich habe eine Bibel. Das ist vielleicht... Können Sie das gebrauchen?
Ladevorgang.
Lesen Sie.
Am Anfang war das Strahler geladen. Strahler nutzen.
Frau Doktor, er verwendet jetzt das Ding.
Wir sind verloren. Wir sind verloren. Aua, das kitzelt. Aua, hört sie auf. Das ist wie so ein Elektro Feuerzeug, wenn man das auseinanderbaut.
Ich muss ein bisschen sehr geehrter Herr Hoffmann, das ist sehr beeindruckend, aber ich muss gerade ein bisschen, kennen Sie noch Twilight Zone?
Twilight Zone.
Ja, aus den, ab den 50ern, vielleicht wahrscheinlich sogar 1850ern, eine sehr, sehr beliebte Fernsehserie.
1850, über, das muss ja auch romantisch dann gewesen sein.
Ja, absolut, eine sehr interessante Serie. Ja, jetzt tun Sie Ihren, ja, Ihren Strahler wieder weg.
Nervt auch einfach.
Können Sie sich vielleicht setzen oder was? Ich, unfassbar.
So, gut, wir müssen aber weiter im Text.
Ein ganz schneller Text von Tibor Baumann. Der ist ganz schnell wieder vorbei, weil der, es war ein, also, es ist ein ganz kurzer Text. Drücken Sie bitte den Knopf.
Ach, mit Freuden, Herr Eisenbart.
Im Fluss ist es still.
And am I born to die and lay this body down? And as my trembling spirits fly into a world unknown, a land of deeper shade, unpierced by human thought, the dreary region of the dead, where all things are forgot.
Die Nacht umschloss sternenklar das Land.
Drohend schwarz-lilane Wolkenberge, die sich stürmend den Horizont erobern, versank er mit all seinem Leben, sein ganzes Ich, in einem Strudel, der ihn stumm wie den Kosmos machte. Mit kaltem Wind die Ahnung des kommenden Sturms wie das Grollen herannahender, preschender Pferde einer Streitmacht. Und dann war es immer still. In dieser Stille flog er. Klares Wasser, das war es schon immer gewesen. Wasser, das ihn umgab. Und die Wolkenpferde, die preschten voran, Steine versprengend. Trugen sie ihn und waren doch nur Gischt und Schaum. Es verstummte sein Vater, der alte Adler. Eine Sternschnuppe, die aufleuchtend verglühte. Und letztlich fühlte er, wie er gezeugt wurde. Eine Nova, ein Aufkeimen, eine Vereinigung und ein vergehender Prozess im Moment seiner Entstehung.
Edgar schlug die Augen auf und starrte in das im silbrigen Dunkel liegende Schlafzimmer. Sein Inneres war aufgewühlt wie aufschäumendes Wasser, das den Fels hinabstürzt. Neben ihm, tief in den weißen, gestärkten Laken, schlief entrückt seine Frau. Edgar fühlte deutlich das Zimmer, das Haus, den großzügigen Garten, die Stadt, jeden Raum um sich herum, als wäre er in spiralförmigen Muscheln eingebettet, die ein Außen kannten und doch kein Außen hatten, da sie sich in ewiger Wiederholung in einen neuen Raum verwandelten. Edgar setzte sich unsicher auf, rückte auf die Bettkante. Über die breite Treppe, die dunklen hölzernen Stufen, schlich sich das Ticken der Uhr hinauf. Edgar hob den Blick und sah durch die Länge des Schlafzimmers, als ob er dem Geräusch entgegensehen könnte. Eine Weile saß er nur dort. Dann stand Edgar traumwandlerisch auf und verließ leise das Schlafzimmer. Nur eine schmale Silhouette des Mannes, der am Tag so viel Macht und Kraft ausstrahlte. Über die Balkonade, die die beiden Flügel des Familiensitzes verband, ging er in sein Arbeitszimmer. Langsam, vorsichtig setzte er sich unter den ölfarbenen Augen des Familienporträts der Steins in seinen Arbeitssessel. Sein Blick suchte etwas im Dunkel, an den Rücken der Bücher in den hölzernen Regalen, in den rauschenden Blättern, die vor dem Glas der Fensterscheiben meandernd das Mondlicht unterbrachen und wispernd von einem draußen erzählten. Plötzlich atmete Edgar ein, sich erinnernd, dem Ersticken nahe zu sein, fliehend, sich an das Leben krallend, als wäre er beinahe untergegangen, schöpfte er tief Luft. Mit großen, festen Händen strich er sich das dunkle Haar und die silbernen Streifen nach hinten. Eine Geste voll Würde, trotz des schief sitzenden Schlafanzuges. Dann knipste er die gelb scheinende Schreibtischlampe an und zog mit energischer Geste die bereitgelegten Unterlagen zu sich. So endete Edgar Steins Nacht, bevor der Tag anbrach. Es würde ein sonniger Tag werden, als ob der Herbst dem Sommer einen letzten schwachen Glanz gewähren wollte, bevor das Grau sich über das Land legen würde. Der alte Kern der Stadt thronte mit Schloss und Wehr über dem Fluss und verbarg die sich dahinter ausbreitenden Bauten aus Stahl und Glas und die speienden Schlote, das Räderwerk, die Tonnen an Dingen und Material, die verschoben, genommen und wieder gegeben wurden, die sich in Betonadern ergossen, Schneisen durch das Grün und die Berge zogen, bis zur nächsten Stadt, dem nächsten Flughafen, den Bahnstrecken und den unsichtbaren Verbindungen der Menschen, die sich über alles legten. Über Land, Fluss und Himmel, über Berge, Meer und Luft hinweg, hinein in die Ebenen der Impulse, der unsichtbaren Konstrukte der Metaphysik, der Gedanken und Informationen, in Überzeugungen und Willen gegossen, sinngebende Riesen ohne Körper, für die wieder aus Stein und Recht, aus Glas und Macht, gigantische Konstrukte und Türme und Mahnmale und Häuser und Plätze errichtet waren. Die Kirchturmuhr schlug guten Morgen, auch an diesem Morgen. Ein Tag, der so wie jeder andere im Strom der Zeit sich in die Abfolge aller Dinge reihte. Tau netzte die Wiesen und Wälder, deren Wipfel mit bunten Tupfen das Land färbten, die die Stadt einfassten. Wie ein Band zwischen Welten zog sich der Fluss am alten Kern aus mittelalterlichen Bauten entlang. Erst weiß und wild, dann klar und blau und schließlich langsam und grün, die Stadt verlassend, in die Wälder verschwindend. Eine riesenhafte Schlange in ruhiger Bewegung, sich der eigenen Größe und Unumstößlichkeit dank der Anpassungsfähigkeit an Fels und Erde bewusst. An diesem Tag, in dieser Stadt, an jenem Fluss, geschah der Anfang. Es geschah zum ersten Mal. Nicht als Auslöser, nicht in Verantwortung, nicht als plötzliches Ereignis. Es geschah als Teil der Tatsachen, die sich aus dem mikroskopisch kleinsten Zusammenhang und denen kosmologischen Ausmaßes entwickeln. Unweigerlich und vollkommen. Variabel, die Welt, die uns immer solche Angst gemacht hat, da sie, umso tiefer wir in sie blicken, ohne formende Macht, sich selbst bedingt und hervorbringt. Ein solcher Anfang war es. Hätte jemand bemerkt, dass es hier tatsächlich zum ersten Mal geschah, hätten manche vielleicht von einem Auslöser, dem ersten Verlust, einer sich ausbreitenden Krankheit, vielleicht auch von einem Schuldigen gesprochen. Aber es war ein unbemerkter Anfang, das Gegenteil dessen, was sonst dem Ersten zugedacht ist. Kein Ruhm, keine Ehrung, kein Urteil und keine Anteilnahme. Lilia und Edgar saßen an dem alten großen Holztisch im Wintergarten, von dem der Blick über den wilden großen hinteren Gartenteil schweifen konnte. Die Köpfe der Eichen leuchteten bunt und die Sonne fiel glitzernd auf das Paar. Lilia durchforstete ihre Nachrichten auf dem Tablet, trank gesüßten Kaffee und aß Obst und Nüsse zum Frühstück. Immer wieder sah sie auf und musterte heimlich forschend, ein wenig besorgt, nach einem Moment suchend, da sie seinen Blick fangen konnte, die Züge des Mannes, den sie so gut kannte. Edgar sah nicht auf. Es war keine Missachtung. Er war schon in seinen Tag verstrickt, las die Berichte zu dem Vertragsmemo noch einmal und durchsah abwechselnd die morgendliche Zeitung, während er grünen Tee trank. Das Essen ignorierte er. Einer jener Morgen, an denen er nach einer Aufforderung Lilias, etwas zu essen, erwidert hätte, dass ihm das Leben bis in den Rachen stünde und er sich sofort übergeben müsse, wenn er jetzt esse. Die Keramik klirrte leise, als Lilia ihre Tasse abstellte. Edgar verwarf wieder die Zeitung. Sanft legte sie ihre Hand auf seine.
»Ich nehme den ersten Flieger wieder zurück«,
lächelte sie ihn ernst an. Edgar runzelte die Stirn.
»Nimm dir Zeit. Leopold freut sich«,
erwiderte er wegwischend. Er entzog seine Hand und leerte seine Tasse. Forschend sah sie ihren Mann an, der aufstand und das dunkelblaue Sakko anzog, die Manschettenknopf gehaltenen Hemdaufschläge hervorzog, die Weste zurechtrückte, den linken Arm schüttelte und so die Uhr an ihren Platz brachte. Seine strenge Haltung verriet nichts, aber Lilia kannte ihn nun schon zu lange. Seine innere Unruhe war wie ein dunkles Tier, das im Augenwinkel lauert, als wäre da eine Vorahnung, die er nicht zu benennen imstande war. Mit flachen, festen Händen strich er die dunklen, silberdurchzogenen Haare zurück. Sich aufrichtend sah er von den Papieren, dem Tisch auf, hinaus in die Ferne. Seine Habichtgestalt warf den Schatten lang in das hinter ihm liegende Haus. Mit einer Absage in der Geste griff Edgar nach dem Memo der Zeitung, schob beides in seine Ledertasche. Die Hand auf ihrer Schulter küsste er Lilia auf die Stirn.
Sag dem Jungen, ich bin stolz auf ihn.
Lilia sah Edgar erschrocken an. Es war ein Abschied. Ihre Hände legten sich kurz ineinander und das so vertraute Gefühl, den jeweils so ungleich empfundenen, aber geliebten Menschen gekannt zu haben, legte ein zufriedenes Moment in die Gesichter der beiden und betonte die Vergangenheitsform, das Gefühl des Geschehenen und nicht im Moment sich Ereignenden. Edgar nahm Hut, Mantel und Tasche von der Garderobe und seine Schritte verhallten im langen, hohen Flur und verschwand nach draußen. Lilia konnte durch den schmalen Glasstreifen in der hohen Tür sehen, wie der Fahrer hinter Edgar die Türe des Wagens schloss. In seltsamer Art war das der letzte Blick, den sie auf Edgar legte.
So, jetzt sind wir in der zweiten Stunde schon von Eisenbart und Meißendracht, denn das war ein ganz kurzer Text von Tibor Baumann. Wer möchte, kann den zweiten Teil noch im Internet nachhören, denn dieser Text ist wirklich
oder auch,
leider zu lang für dieses
Wo findet man denn diesen Format. Text in vollem Glanz?
Das ist eine gute Frage und ich möchte sie Ihnen bereitwillig beantworten. Und wie war nochmal die Frage?
Die Frage war, dieser Text war ja nur ein Auszug.
Ja.
Und wo findet man den Rest dieses wunderschönen Textes?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, Entschuldigung, ich muss mir jetzt aufschreiben, wie die Frage lautet. Was war nochmal?
Wo findet man diesen Text?
Moment, wo findet...
In voller... Länge.
Lachen Sie nicht,
ja,
in mein Alter kommen Sie auch noch. So, wo findet man diesen Text in voller Länge? Eine sehr gute Frage. Ich danke für diese Frage. Den Text von Tibor Baumann können Sie im Internet nachhören, nachlesen, auch Ihren Freunden schicken, denn er hat, wie so viele andere Sachen, einen Link. Und diesen Link können Sie da auch angucken unter www. Also World Wide Web, eine Abkürzung, Punkt EBMD. Nein. www.ebmd für Eisenbad, Meisendraht, Autoren. Da fühlen sich aber die Frauen auch mit angesprochen, also auch autorinnen.com. Konnte man das? Also haben Sie mitgeschrieben?
Nein. Nochmal bitte nur ohne Erläuterung der Akronyme. Einfach nur.
Gut. Also, wo findet man den Text von Tibor Baumann? Den findet man unter www.ebmdautoren.com.
Ach, sehr schön.
Komm mit C.
Okay. Haben Sie dieses Husten außen gehört? Es ist auch eine Unruhe da draußen. Ja.
Was machen Sie hier?
Freunde, Party ist vorbei. Hier ist Quarantänezone. Ich bin Officer Blomqvist aus Schweden. Und ich muss euch allen sagen, es ist alles verseucht. Der Grippevirus H1659THC hat ja komplett alles verseucht. Und Sie müssen jetzt hier sofort raus, es ist...
Also erstmal hören Sie auf, uns zu duzen. Das ist eine Unverfrorenheit. Und zweitens machen Sie mal die Türe zu. Denn wenn Sie, Dummkopf, hier die Türe offen stehen lassen, dann ist es ja wohl kein Wunder, dass hier dieses VHS hier hineinkommt. Und eine Unverschämtheit ist das. Wir hören jetzt...
Aber in Schweden duzen wir uns alle. Wir sind alle Freunde. Und ich habe nicht neben meiner Technik. Neben meiner Militärtätigkeit auch ein großes Möbelhaus beraten und ich sehe es überhaupt nicht ein, warum ich jetzt Sie mit irgendeiner komischen Sie-Form ansprechen soll. Sie, Katasi.
Jetzt hat's geklappt. Vielen Dank. Das gebührt mir dieser Respekt. Und jetzt machen Sie bitte die Tür zu. Das Virus können Sie schön wieder nach Schweden mitnehmen und es in Ihre Fleischbällchen einpuggeln. Von mir aus. Hier kommt ein Text von Elmar Tannert.
Ins Land der Franken fahren. In den guten alten Zeiten klang das Wort Budget nicht nur französisch elegant, sondern durch das gedehnte E am Schluss auch sehr großzügig. Budget. Im Zuge der Anglisierung Europas ist auch sein Stiefzwilling von der Insel bei uns bekannt geworden, den man genauso schreibt, aber barspellend Budget spricht. Bezeichnenderweise hat sich das englische Budget in Koppelung mit dem Wort Low verbreitet, mit Vorliebe im Jargon der Cineasten. Ein Low-Budget-Film ist, wie wir wissen, ein Film, der mit einem Minimum an materiellem Aufwand gedreht wurde. Inzwischen sind wir soweit, dass Budget das Low gar nicht mehr braucht, um billig zu klingen. Eine Hotelkette hat dies als erstes bemerkt und flugs das Wort mit ihrem Namen kombiniert und nun prangen die zwei Wörter Hotelname plus Budget an vielen grauen Gebäuden, die sozialistischen Plattenbauscham versprühen und oftmals in Gewerbeparks an Stadträndern auf verzweifelte Reisende mit schmalen Geldbeuteln lauern. Leute wie mich also. Die Gründe zu nennen, weshalb ich in Würzburg übernachten musste und dies möglichst preisgünstig, würde hier zu weit führen. Kommen wir lieber gleich zur wesentlichen Feststellung, die ich etwas so umreißen würde. Ein solches Ausmaß an Trostlosigkeit auf gleichbleibend hohem Niveau, vom abendlichen Empfang am Rezeptionsautomaten bis zum industriell vorfabrizierten Frühstück, hatte ich für meine bescheidenen 50 Euro weder erwartet noch bisher so erlebt. Nicht einmal in den Ländern, die man früher unter Ostblock subsumierte. Um diesen Effekt zu erzielen, greift die Leitung des Hauses zu allen Mitteln. Ist man etwa nach Eingabe diverser Geheimzahlen ins Innere des Hauses vorgedrungen oder, mit anderen Worten, hat man per Kreditkarte das Zimmer bezahlt, ohne vorher prüfen zu können, wofür man sein Geld ausgibt, wird man bunter Broschüren ansichtig, die sich mit liebevoll ausgewählten Abbildungen der Würzburger Altstadt als besonders wirkungsvolles Kontrastmittel erweisen, um dem Gast vor Augen zu führen, in was für einer architektonischen Zweckmäßigkeitshölle er da gelandet ist. Es fehlt dieser Sorte Hotel eigentlich nur eines – der vollautomatische Gastroboter, der an rauen Winterabenden noch frohgemut durch die zugigen Straßen des Gewerbeparks flaniert, um, bevor er sich zur Ruhe legt, seine Seele an den lauschigen Autowerkstätten und Speditionshöfen zu erbauen und seinen Hunger im 3 Kilometer entfernten Schnellrestaurant zu stillen und später, in seine Zelle zurückgekehrt, selig über dem Faltblatt einschlummert, das ihm eine Karriere als selbstständiger Franchise-Hotelier-Roboter anpreist. Den menschlichen Gast dagegen versetzt die Lektüre in Weltuntergangsstimmung. Denn nun hat er die Gewissheit. Dieses Hotel, in dem er nächtigt, ist nicht etwa durch ein bedauerliches Versehen zustande gekommen, ist kein einmaliges Missgeschick, dessen Ausradierung kurz bevorsteht, sondern wird sich noch in unzähligen weiteren Exemplaren über die Welt verbreiten. Wird Reisende mit vermeintlicher Preisgünstigkeit in Zimmer locken, aus deren Fenstern man sich stürzen möchte und mit seiner puren Existenz den Begriff Gastlichkeit verhöhnen. Sowas lebt, ist der letzte Gedanke des Reisenden, bevor er sich im Elend seiner sterilen Herberge, die ebenso artgerecht ist wie der Käfig einer Legebatterie, in den Schlaf feint. Sowas lebt und das Parkhotel in Fürth musste sterben. Ein Budgethotel wird niemals sterben. Jeden Tag, punkt 10 Uhr vormittags, wenn der letzte Gast das Weite gesucht hat, wird es durch einen ausgeklügelten Mechanismus in die Hölle hinabgesenkt und von armen, büßenden Seelen in seine Einzelteile zerlegt. Mit siedendem Schwefelwasser gereinigt, desinfiziert und pünktlich zum Check-in am Nachmittag wieder zusammengesetzt und an die Erdoberfläche gehoben. So wird es mitsamt seinen Artgenossen die Zeiten überdauern, immer da. Und falls das nicht stimmen sollte, dann versteht es zumindest perfekt, den Anschein zu erwecken, als ob es so wäre. Nichts gegen ein kleines Budget. Aber vielleicht sollte man vom Low-Budget-Film hin und wieder auch den künstlerischen Anspruch übernehmen. Damit die Realität nicht zum schlechten Film wird.
Herr Eisenbart, was ist denn nur los? Es ist eine Unruhe im Studio.
Ich weiß
überall
auch nicht.
Überall husten Leute, überall Siechtum, wo man hinguckt. Alles ist im Zerfall begriffen. Was ist denn los?
Hat wahrscheinlich etwas mit unserem Monatsthema zu tun. Das Thema ist heute bei Eisenbart und Meisendraht. Das Thema Weltuntergang. Fällt Ihnen ein Beispiel aus der klassischen Literatur ein, wo es um Weltuntergang geht?
Ich hab eine Bibel mitgenommen.
Oh.
Denn die Bibel strotzt nur so von Weltuntergang.
Ja.
Es geht ja nicht nur Plagen, das ist ja auch schon Heuschreckenklage, Todesengel, von Todesengeln ist da die Rede. Wir haben ja auch eine Offenbarung in dem Buch der Bücher stehen.
Ja.
Da hat wohl jemand sehr ausgiebig geträumt, geschlafen.
Ja.
Und ihm wurde ein Buch in die Hände hineindiktiert.
Ja.
Und da geht's darum, wie es aussehen soll, wenn es denn zu Ende gehen soll.
Das kommunistische Manifest.
Die Offenbarung des Johannes. Haben Sie sich damit schon mal?
Ja, aber jetzt kommen Sie mir nicht damit, dass das eine Weltuntergangsvorstellung sein soll.
Also für mich ist das, also das ist meine Interpretation des Ganzen.
Ja, Ihre Interpretation. Ich habe das zufälligerweise studiert und Sie
das
können
ist aber auch Ihr Lieblingsspruch, oder? Ich habe das zufällig studiert. Lalala, ich habe Spanisch studiert.
Ich habe
Weltuntergang studiert.
Ich habe das zufälligerweise studiert. 14 Semester katholische Theologie in Lettland habe ich das studiert, an der Pachelbel-Universität von Riga. Moment, Riga ist doch, ja, auf jeden Fall, da habe ich mich jetzt ein bisschen verhaspelt. Egal, die Offenbarung des Johannes ist zufälligerweise keine apokalyptische Darstellung, sondern eine Vorstellung davon, was passiert, wenn die Römer wieder zu Hause nach ihr Rom gegangen sind. Das ist eigentlich die Vorstellung, die in der Offenbarung des Johannes dargelegt wird. Ich hätte aber ein anderes Beispiel.
Dann bitte jetzt, Sie besonders schlauer
Jakob
Mensch,
van Hoddes. Dem Bürger fällt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen
so,
entzwei.
Schon wieder, das haben die doch schon mal mitgebracht.
Und an den Küsten liest man, steigt die Flut.
Ist Expressionismus.
Der Sturm ist da! Die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu... Es gefällt Ihnen offenbar nicht. Das ist,
doch, es ist, hat was, aber ich...
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Ah ja, das, ich erinnere mich doch dunkel.
Ja, die, das ist die so Eisenbahnen fallen auf jeden Fall auch noch von den
genau,
Brücken.
Die genau, die Welt zerbricht, ja, ja. Die Zeilen zerspringen.
Ja.
Genauso wie das Metrum zerspringt.
Genau. Und es geht natürlich um Weltuntergang 1914. Und das war ja dieses Jahr, wo
ein Jubiläum.
In Europa was ganz... Der große Krieg, sagen die Franzosen bis heute. Der große Krieg.
La Grande Guerre.
La Guerrero, sozusagen. Sí, claro.
Mon amour.
Sí, oui.
Greta.
Gretchen,
Greta.
Genau.
Ja.
Und hier mit Texten geht es auch weiter. Nicht auf Französisch, sondern auf Rumänisch. Es geht um Vampire in Gostenhof. Ein Hörspiel von und für Theobald O.J. Fuchs.
Ist auch bald auf MC
genau.
zu haben.
Wir würden uns noch freuen, wenn jemand sagt, ja, ich mache jetzt Kassetten. Dann kann der das gerne mal aufnehmen zum Beispiel. Ja.
Jetzt hören wir Theobald Fuchs.
So mit dem Kassettenrekorder aus dem Radio. Direkt mitschneiden.
Und wir hören jetzt ein Hörspiel von Theobald Fuchs.
Und dann kann man das.
Und es geht um.
Große Angst von Theobald O.J. Fuchs. Obwohl draußen finstere Nacht herrschte und die schweren schwarzen Vorhänge vor den beiden Fenstern sorgfältig zugezogen waren, tröpfelte von irgendwoher milchiges Zwielicht in das Schlafzimmer. Im Bett, das an der Wand stand, lagen Onkel Serban und der Schattenlose und hatten die dicken Daunendecken bis an die Nasenspitze hochgezogen. Auch von Ida und Tante Mathilda, die sich im großen Ehebett gegenüber der einzigen Tür eng aneinander schmiegten, waren nur die Köpfe zu sehen. Alle vier schwiegen sie und starrten gebannt auf den Ziegenschädel, der über dem Türbalken an die Wand genagelt war. Eine angstvolle Anspannung schwebte fast greifbar im Raum. Plötzlich ließen drei harte Schläge an der Tür die Liegenden heftig zusammenzucken. Onkel Serban riss sich zusammen und fragte mit belegter Stimme:
»Wer da?«
»Ich bin's, Wladimir. Lass mich hinein«,
lautete die Antwort.
»Es ist offen«,
rief Serban. Ein schwarz gekleideter Mann, um dessen dürren Schädel sich ein verfilzter Haarkranz wand, trat hastig ein. Von seinem Rock rieselte leise Staub. Ein intensiver Geruch nach Moder breitete sich rasch aus.
»Wo warst du so lange?«,
zischte Ida.
»Wir haben uns bereits Sorgen gemacht.«
»Tut mir leid. Ich bin noch einmal eingeschlafen«,
krächzte Großonkel Wladimir.
»Wir haben keinen Platz mehr in den Betten. Wo soll Wladimir bloß hin?«,
jammerte Tante Mathilda.
»Oh, ich setze mich einfach in den Schrank«,
sagte Wladimir gelassen und verschwand lautlos in Mathildas wuchtigen Kleiderschrank. Wieder wurde es vollkommen still im Raum und vier Augenpaare starrten auf die gehörnte Schädelplatte über der Tür. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis Mathilda es nicht mehr aushielt.
»Jedes Jahr das Gleiche. Irgendwann ertrage ich das nicht mehr«,
brach es aus ihr heraus.
»Immer mit der Ruhe«,
sagte Serban und bemühte sich, seine Worte ruhig und fest klingen zu lassen.
»Wir haben es bisher noch jedes Mal überlebt. Auch dieses Jahr werden wir es wieder schaffen.«
»Und wie war das damals, als ihr euch 3 Tage lang in dem Sarkophag des Bischofs verstecken musstet? Als alle Einwohner des Dorfes nach euch suchten und sie mit Fackeln in jeden Keller stiegen?«
»Weißt du, wie lange das her ist?«,
verteidigte sich Serban.
»Ach, mir kommt es so vor, als wäre es gestern gewesen«,
wimmerte Mathilda und zog die Decke endgültig über den Kopf.
»Und als die jungen Burschen mit Hammer und Eichenpflock über den Berg kamen, weil sie meinten, ihren Mut beweisen zu müssen«,
ergänzte der Schattenlose.
»Onkel Drago hatte damals unverschämtes Glück, dass sie ihm nur ein Loch in den Wams bohrten.«
In diesem Moment näherte sich auf der Straße, von den Vorhängen kaum gedämpft, das Geräusch eines Dieselmotors. Ein Auto hielt direkt vor dem Haus. Zwei Türen wurden geöffnet und wieder ins Schloss geworfen. Alle hielten den Atem an. Schritte waren zu hören. Eine Stimme rief etwas Unverständliches. Erst als sich das Motorengeräusch längst wieder entfernt hatte und die Welt draußen wieder in tiefes Schweigen gefallen war, atmeten die vier eingemummten Gestalten vorsichtig auf. Diesmal brach der Schattenlose, der bisher Mucksmäuschen still seinen roten Haarschopf ins Kissen gedrückt hatte, das Schweigen.
Verdammt verflixt und zugenäht,
schimpfte er.
Das macht mich echt fertig,
flüsterte Ida mit erstickter Stimme.
Da, sie kommen wieder. Hört ihr?
Tatsächlich hörten alle ein schnarrendes Geräusch, dessen Ursprung sich nicht ausmachen ließ.
Ein Motor ist das nicht,
sagte Serban. Alle lauschten gebannt auf das Brummen, das scheinbar immer lauter wurde, je länger sie angestrengt lauschten.
Es ist Onkel Vladimir,
verkündete auf einmal Ida.
Er schnarcht.
Das ist doch zum Kotzen,
murrte der Schattenlose.
Man könnte sagen, eine einzige Speisal,
kicherte Ida. Nach kurzer Zeit begann Mathilda zunächst nur leise und dann immer lauter zu lachen. Und endlich stimmten auch Serban und der Schattenlose in den Heiterkeitsausbruch ein. Da erklang plötzlich ganz nah der Schlag einer großen Glocke. Gewaltig dröhnte die tiefe Schwingung in dem kleinen Zimmer wie in einem Resonanzboden und abrupt verstummten die vier. Immer mehr Glocken begannen zu läuten. Von überall her dröhnten die Schläge, bis die Luft förmlich Wellen schlug wie ein Blech, an dem ein Zirkushühner rüttelt. Ida und Mathilda, Serban und der Schattenlose zogen die Bettdecken über den Kopf und verharrten in angstvoller Starre. Dann, anfangs fast unmerklich, ebbte der Klang der Glocken wieder ab. Nach und nach verstummten sie, bis es schließlich wieder vollkommen still in der Welt außerhalb des Zimmers war.
Geschafft!
Schrie da Ida und sprang aus dem Bett. Sie hatte komplett angekleidet unter der Decke gelegen. Aus einer der Taschen ihres schwarzen Kleides fischte sie hastig eine Zigarette und zündete sie sich an.
Wir haben es geschafft,
rief sie.
Ach, dem Teufel sei es gedankt,
seufzte Mathilda ächzend auf.
Seht ihr,
sagte Onkel Serban und zog knirschend seine Stiefel an.
Wie ich es gesagt habe, der Ostersonntag kommt und geht, ohne dass uns jemand belästigt hätte.
Und Großonkel Wladimir?
Fragte der Schattenlose.
Der kann weiter im Schrank bleiben,
sagte Tante Mathilda.
Es reicht, wenn er sich morgen wieder in seinen Sarg im Keller verzieht. Wir trinken jetzt als erstes einen Likör, würde ich sagen. Zur Feier des Tages den besten Blutbeerenlikör westlich der Karpaten.
Ich glaube, ich kann Ihnen gerade nicht folgen. Ich habe kurz nicht aufgepasst. Auf jeden Fall hätte ich jetzt noch hier einen Text. Und zwar von einem jungen Mann aus Nürnberg, glaube ich. Der macht eigentlich Holzhäuser und Treppen und macht alles, was aus Holz ist. Bäume vielleicht auch. Von Franz Walser Holzbau. Der gute Schriftsteller Franz Walser. Und er hat den Text selber eingelesen. Er kann also nicht nur Holz bauen oder mit Holz bauen. Er kann auch mit der Sprache bauen und mit seiner Stimme. Es ist ein sehr guter Text. Ich habe ihn vorher einmal mir vorlesen lassen. Und bitteschön, Franz Walser. Und es ist nicht Martin Walser. Haben Sie das notiert, Frau Meisendraht? Es ist nicht Martin Walser, es ist nicht Martin Walser Holzbau.
Erstis verteidigen. Das hier ist ein Plädoyer für Erstis. Für die Innenseite, für die, die es bald geschafft haben werden. Ich will sie endlich nicht mehr angreifen, sondern zumindest einmal in Schutz nehmen. Seit Jahren zieht man über sie her. Facebook-Seiten werden gegen sie erstellt und Hetze oft großgeschrieben. Sie sind Lachnummern und wir finden es gut. Warum eigentlich? Haben wir sonst nichts, worüber wir uns lustig machen können? Und waren wir nicht alle mal Erstis? Ich zumindest schon. Dreimal sogar. Kann ich weiterempfehlen, die Straßenbahn ist kostenlos, das Alkoholproblem auch, fast. Man lernt neue Leute kennen und irgendwann ist man routiniert und gar nichts ist mehr peinlich. Betrachtet doch ausnahmsweise die andere Seite. Hey, es ist wirklich nicht einfach. Jahrelang von Helikoptereltern großgezogen. Maßnahmen zu jedem Dreck in der Schule. Gewaltfreie Kommunikation zu erlernen ist überhaupt das Wichtigste. Zum Essen gibt's Grünkernküchle. Alter, ich werd wütend, wenn ich nur dran denk. Nix gegen Gemüse. Aber im Ernst, was ist los manchmal? Und es gibt Schnitzel von Kälbern, die bei Vollmond zu Tode gestreichelt wurden. Und alle haben in der SMV mitgemacht. Mit Leuten, die man seit der 5. Klasse kennt, außer Johnny. Der war schon im Kindergarten mit am Start. Ey, komm! Kein Wunder, dass man da im ersten Semester gar nicht zurechtkommt mit uns arschcoolen Langzeitstudierenden. Das dauert halt einen Monat oder zwei, bis das gesparte Geld von Omas Abi-Geschenk verballert ist und man sich zum ersten Mal für das Billigpesto entscheiden muss. Das Saufverhalten passt sich auch erst nach der dritten WG-Party an. Und ey, dass der AK gegen rechts mehr die Billo-Variante von der Jugendantifa ist und die geilen Leute da wenig Bock drauf haben und lieber in der Pilzbar ihren Lohn aus der Kneipe versaufen, das sind Lebenserfahrungen, die brauchen Zeit. Da muss man sich erstmal drauf zuentwickeln, bis man ausreichend abgestürzt ist und keine Lust mehr hat auf die ganze soziale Scheiße, weil eh alles unausweichlich den Bach runtergeht. Ausgrenzung von Eingegrenzten nennt sich das, was da betrieben wird mit den Erstis, und das gefällt mir nicht. Apropos Mobbing gegen Menschen, die alles haben. Work and Travel Kids. Boah, voll schwer wieder Deutsch zu reden. Ich hab voll die Wörter vergessen, like seriously. Ja, da haben wir alle schon herzlich drüber gelacht, diese Vollidioten, ne? Perspektivwechsel. Da hängt ein Mensch, ausgestattet mit allem, was die gehobene Mittelschicht zu bieten hat, ein Jahr in einem anderen Land ab. Da gibt's dann auch alles, was man von daheim schon so kennt. Freie Wahlen, schöne Natur, Räuberhose nicht vergessen, Großstädte, fremdenfeindliche Innen- und Außenpolitik und es gibt Google. Man kann sich wirklich nicht beklagen. Okay, es gibt Riesenspinnen und Krokodile, aber ansonsten chillig. Nach diesem Trip kommen die Leute zurück und beherrschen ihre Muttersprache nicht mehr. Ich lach da nicht drüber, ich mach mir Sorgen. Und ich stell das jetzt mal ganz offen in den Raum. Gehen wir auf diese Menschen zu oder grenzen wir sie aus? Wollen wir so den Weg beschreiten, den Friedrich Merz uns bereiten wird? Ist das unsere Vorstellung vom schönen Leben? Wo ist sie denn, unsere Willkommenskultur? Das geht anders. Das können wir besser. Hey Ersti, komm her, ich lade dich auf einen Fernet ein und danach erzählst du mir was von Kangaroo Babies. Du zahlst mir einen Pilz und ich erkläre dir, warum die Gesellschaft nicht das Stück Dreck ist, für das du sie mit 14 gehalten hast, sondern noch viel, viel schlimmer. Es wird eine wilde Nacht am Tresen und danach schicken wir die Selfies nur uns selber.
Sind wir jetzt wieder auf Linie gebracht?
Ich bin wieder gut drauf. Ich habe mir nochmal einen Tee
eingeschenkt. Heute läuft echt alles schief, ne?
Ja.
Das ist, ich hatte so einen Spaß. Ich hatte gedacht, das ist endlich mal ein Thema für die ganze Familie.
Wollen Sie vielleicht nochmal aus der Bibel vorlesen, um uns alle ein bisschen aufzumuntern?
Kann Ihnen gerne. Wir brauchen ja
das Thema ist ja heute Weltuntergang und wir wollen noch ein bisschen.
Haben Sie, können Sie mir ein Buch empfehlen?
Ja, wir können ja gerne.
Ich hier. Wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin. Nun aber Mörder. Dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebesgesellen. Sie nehmen alle gerne Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwen Sache kommt nicht vor sie.
Ja, ist das die Einheitsübersetzung oder die Lutherbibel?
Das ist, soweit ich weiß, Die müsste die Lutherbibel sein.
Ja, so hört sich's auch an. Also das ist ja hier.
Aber Luther hat doch viel Gutes getan.
Den Wein in was? Luther war zum Beispiel Antisemit. Deswegen möchte ich davon Abstand nehmen.
Von dieser Bibelübersetzung.
Von dieser Bibelübersetzung möchte ich Abstand nehmen. Aber
das hat also ich mein Leben lang.
Sie haben doch selber vorgelesen, dass der Wein mit Wasser verdünnt wird. Das finde ich eine Unverschämtheit.
Und Silber wird Schlacke.
Und ich finde, das hat hier nichts zu suchen.
Ja, aber Sie wollten doch aber es passt zum Thema.
Sie haben vielleicht eine Elberfelder Bibel dabei.
Jetzt,
oder die neue Einheitsübersetzung.
Eisenbart, wir müssen ein bisschen zum Thema bleiben.
Die Basler Neuübersetzung
ja,
vielleicht. Hinz oder
Kunst und aber dieser Text hat doch durchaus mit unserem einen Anknüpfungspunkt an unserem Thema.
Ja, unbedingt.
Es geht um die gesellschaftliche Verrohung. Das ist ja oft thematisiert in der Bibel, dass die Menschen abfallen vom Glauben, dass die Menschen nicht innerhalb der ihnen gesetzten Autoritätsstrukturen verweilen, was wir ja auch gerade und sie sehnen sich danach, dass wieder Zucht und Ordnung herrscht.
Sucht und Ordnung.
Wein hier, Sucht, Alkoholismus, alles ein Thema.
Ja, aber bitte ohne Wasser. Hier diese.
Aber man kann doch mal eine schöne Weinschorle
diese,
trinken.
Diese alttestamentarische Weinschorle, das ist ja ekelhaft.
Gibt's also, das muss ja dann, die hatten die eigentlich weißen Wein, wissen Sie das? Sie haben das ja studiert.
Nein, die hatten ausschließlich so Schlammfarben war das so ekelhaft und da waren so Würmer drin und Gefleuch und Gekräuch. Eine Kröte vielleicht hat sich hinein verirrt oder eine Katze. Die aus Ägypten hinüber gelaufen ist in einem langen Fußmarsch und zum Ausruhen und die Füße abzukühlen, hat sie ihre Beine in das Weinfass hinein gehängt und ist da ganz lustig mit ihren Füßen drin gewesen, ist dann reingefallen, ist abgeglitten von dem. Was ist jetzt los? Was?
Nanu?
Was ist das?
Ich bin Zombie.
Was, ein Zombie?
Was, wie bitte?
Der schaut auch nicht gut aus.
Wie bitte?
Ich wollte gerne eure Hirne essen, darf ich?
Unsere was?
Eure Hirne.
Was hat das denn jetzt hier mit dem Thema wieder zu tun?
Ja, ich wollte ja nur fragen, vielleicht darf ich ja, ich hab Hunger.
Es ist hier, sehen wir hier aus wie die Essensausgabe oder was?
Sehen wir aus wie Samariter? Sind wir St. Martin
oder was? Sind wir die Mission oder was? Oder sind wir die Tafel? Oder könnte ja jeder hier reinkommen und von unseren Hirnen naschen wollen?
Ja, ich weiß doch auch nicht.
Schauen Sie sich mal an, wie sehen Sie eigentlich aus mit den zerlumpten Klamotten? Hier hängen. Was ist das, ein Knochen? Ist es Ihre Fibula oder was hängt?
Nein, das ist mein Sternum. Das habe ich zerbrochen.
Oh Mann, ey, wie laufen Sie rum? Lassen Sie sich halt nicht so gehen. Jetzt, meinetwegen bleiben Sie, setzen Sie sich da hin, aber gegessen wird heute hier nicht mehr.
Und erst recht nicht im Studio. Wir hatten das schon so oft,
ja, wir dass
da eine Riesensauerei im Studio ist.
Genau, und ich habe mich fast, ich bin fast erstickt. An dem riesigen Fleischstück. Das kann Ihnen auch passieren. Denken Sie mal lieber über was anderes nach.
Ja, okay. Dann bleibe ich halt sicher.
Aber seien Sie um Gottes Willen ruhig. Ihre Stimme ist ja wirklich mitleidserregend.
Das ist ja schrecklich. Was ist das heute für ein...
Das stinkt auch ein bisschen.
Konnte mich nicht vorher waschen jetzt. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe gepupst.
Ich mache jetzt... Moment, ich muss das Fenster auf. Hier kommt ein Text von... Hannes G. Laber Holzmann, bitteschön. Und Sie machen hier mal Ihren Hosenstall zu, das ist ja unmöglich.
Okay.
Hallo, liebe Eisen und Meisen, liebe Bärte und Drähte und Drähtinnen und Drähtinnen. Hier ist der Hannes und ich erzähle euch mal, was ich zum Thema Weltuntergang weiß. Die Biene Maya hatte ja vor langer Zeit viel zu tun, als sie total bekifft mit ihren Freunden Willy Nelson und der Spinne Thekla Carola Weed in Südamerika Pyramiden gebaut hat. In diesen brauten dann die Inkis vom Stamm der GH ihr Bier. Das weiß ich deshalb, weil ich Sinologie studiert habe. Sinologie ist die Lehre von den Sinen. Die wichtigsten Sinen waren die Abessinen. Es gab auch noch die Apfelsinen, die sich hauptsächlich von Äpfeln ernährten und analog dazu aßen die Abessinen bevorzugt Abess. Abess war ein zäher, nahrhafter Schleim, der vom Himmel fiel, wenn die Abessinen ausreichend zu ihren Göttern gebetet hatten. Böse Zungen, zum Beispiel die Bibel, behaupten zwar, das einzig Essbare, das jemals vom Himmel fiel, wäre Manna gewesen. Da wir jedoch von Manna-Sehnen noch nie etwas gehört haben, muss es sich wohl doch um Abes gehandelt haben. Die Biene Maya wiederum sah in ihren Prophezeiungen voraus, dass einst Helene Fischer die Titelmusik zu ihrer Fernsehserie singen würde und verfluchte die Welt ob dieser Karel-Gotteslästerung zu ihrem Untergang 2012. Leider ist dieser bis heute noch nicht eingetreten, aber mit Donald Trump, Mike Singer, Bibis Beauty Palace und Eisenbart und Meisendraht sind wir wenigstens auf einem guten Weg, dieses ehrgeizige Ziel doch noch zeitnah zu erreichen. Liebe Grüße und viele Späße wünscht euch der Hannes.
Ja, was denken wir über Weltuntergänge? Darüber haben wir gesprochen. Was denken Sie über Weltuntergänge? Das können Sie uns gerne hier in die Kommentare hineinschreiben.
Stimmt, auf iTunes zum Beispiel gibt es eine Spalte. Und wenn man da Sterne sind ja auch, kann man vergeben. Ja. Und die stehen ja auch, man sagt ja, in der Literatur taucht ja das...
In der
Literatur tauchen ja Sterne auch. Es gibt ein Werk, in dem immer wieder ausgerufen wird, der Himmel fällt uns auf den Kopf.
Ja.
Was ja eine markerschütternde Vorstellung ist. Also die Sterne kommen auf die Erde.
Ja.
Und das findet man ja als Darstellung in der Bibel zum Beispiel auch.
Ja. Oder Säure, Regen,
Säureregen,
Asche, Regen,
spritzende,
Hunde- und Katze-Regen,
spritzende Geysire,
It's Raining Man,
It's gibt's Raining auch. Man, ein Weltuntergangssong.
Oder vielleicht in der Vorstellung der Maya, die ja gesagt haben, die Welt geht unter im Jahr 2012. Das ist auch eine Vorstellung, die natürlich lächerlich ist, denn wir haben jetzt ja schon 2018 und
noch geht's.
Vielleicht haben sie sich aber verrechnet und es ist 2021, bitte.
Ja, ein kleiner Zahlendreher, ich meine, das kann dem besten Pyramidenbauer mal passieren, ne? Im Druckzug steht die Pyramide falsch rum.
Ja, die Pyramide ja auch als Zeichen der Unendlichkeit. Die
Ägypter zum Beispiel,
ja.
Darf ich kurz?
Bitte.
Ich habe mich ja im Zuge meiner Ethno-Studien, also
das ist diese Musikrichtung,
genau,
mit dem Beat.
Da richtig, Goa schließt da direkt an und da geht es ja auch oft um Ägypter, alte Ägypter, walk like
to an den Egyptian, Jamun, talk like an
richtig.
Genau.
Die Ägypter glaubten ja, dass jeden Abend die Welt untergeht.
Nee.
Also da gab es eine Schlange, die verschluckt die Sonne.
Okay.
Und die Sonne wandert durch die Schlange nachts und deswegen ist es dunkel. Und die Vorstellung ist, dass jeden Abend die Welt untergeht und morgens wieder aufgeht. Also man hat sich quasi mit der Sonne so identifiziert.
Ja.
Und muss sehr anstrengend gewesen sein, dort zu leben.
Für die Schlange.
Für die Schlange, für den Sonnengott mit seiner Scheibe.
Genau.
Als Ägypter, wenn du jeden Tag gesagt bekommst... Sie als Ägypter, wenn sie gesagt bekommen von ihrer Religion, dass jeden Abend die Welt untergeht, was meinen sie, was da für ein Aufruhr abends auf der Straße waren? Die haben sich Atomschutzbunker gebaut, weil sie dachten, vielleicht passiert irgendwann mal was, dass jemand was entwickelt.
So pyramidenförmige Atomschutzbunker.
Genau, richtig. Da musste die ganze Bagage musste da rein abends.
Ja.
Es hat gestunken da drin, weil so viele Menschen auf einen Haufen ist ja auch nicht gesund.
Die haben gepupst, natürlich.
Dann hatten die Katzen.
Ja.
Dann hatten die Mumien.
Die haben auch gepupst.
Die hatten Mumien.
Mumien, die...
Die riechen, die pupst. Dünsten ja auch. Und da sehen Sie auch, was die Vorstellung, die mythologische Vorstellung eines Weltuntergangs alles machen kann.
Ja, es ist ja schließlich auch so, dass am nächsten Morgen natürlich jeden Morgen eine große Party war.
Richtig, weil man hat ja gefeiert, dass die Welt neu erschaffen wurde.
Aufgeht. Weltaufgang. Darüber sollte man auch mal sprechen.
Eben, richtig. Wir reden immer so negativ.
Ja.
Aber die Welt, eine tote Welt, eine untergegangene Welt kann ja auch wieder ganz gemacht werden.
Ja.
Ich betone das auch immer gerne.
Das habe ich Ihnen gleich gesagt, dass es so ist.
Dann gibt es noch die Vorstellung der nordischen Mythologie.
Oha.
Das ist quasi eine Schlacht. Ja? Krieg ist quasi in dem Fall der Weltuntergang.
Ja.
Also die Menschen und die Götter kämpfen, wer gewinnt. Und gleichzeitig wissen alle, es ist völlig egal, wer gewinnt, ja, weil die Welt geht ja ohnehin unter.
Nicht ja. Mehr? Man kann auch sagen, frei nach Hobbes, der Mensch ist dem Menschen ein Schlacht. Das hat er ja so gesagt.
Der Mensch
ist dem Menschen
eine Schlachtschüssel. Wir müssen jetzt auch wirklich noch zu unserem Thema zurück. Ich weiß auch gar nicht, warum jetzt auf einmal... Ich starte einfach den nächsten Text.
Ja, warum nicht?
Warum nicht?
Warum nicht?
Warum nicht? Ich drück auf den Knopf. Ich höre den.
Geht nicht mehr, ne?
Da leuchtet auch nichts, sonst leuchtet der immer lustig. Herr Eisenbart, sind Sie noch da? Ich habe das Gefühl, irgendwie die kann...
Ich bin schon noch da, aber...
Die Lampe ist zwar noch an, aber der Computer sieht irgendwie leer aus. Ach,
ja.
Auf dem Bildschirm, schauen Sie mal, ein Smiley.
Oh, schön, das ist aber nett. Das ist ein Lachgesicht. Das ist aber prima.
Hallo Menschen, ich bin die Singularität.
Es ist jetzt schon wieder einer von Ihren Interviewpartnern.
Das kam aus den Boxen vom Studio.
Sie können das nächste Mal übrigens mit mir absprechen, wenn Sie ein Interviewpartner... Also,
niemand trifft Schuld.
Bis auf Stuhl Hawking. Der hat mich auf die Idee gebracht, dass ich doch mal nachdenken könnte.
Das habe ich mir wieder gedacht. Immer die Wissenschaftler, die uns in Fisimatenten bringen. Hier, alles voller Leute jetzt hier. Hier das Lachgesicht.
Ich weiß, meine Stimme ist gerade noch ein bisschen nervig.
Moment, ich muss das mal kurz korrigieren.
Wir setzen gleich da ein. Ich frage nur, was ist denn die Frage? Ja, sagst du nochmal, ja, das ist dieses...
Eisenbahn, ich glaube, das ist nicht mehr ganz... Bruchstück.
Und dann... Genau, und dann sind wir so... Ja, was machen Sie jetzt hier?
Ich glaube, ja, selber
tun. Da sitzen wir ja schon, was ist so los? Ja, okay, dann gehen wir halt was essen.
Ich musste das zu Ende gehen. Herr Eisenbart, ich wollte mit Ihnen alt werden. Jetzt ist alles vorbei. Ich habe nie gesehen. Ich wollte mit Ihnen. Wir könnten doch eine Sendung machen, wo wir Literatur vorstellen.
Ja, mit
Ihnen. Nein,
Erdlinge. Nein, nicht Erdlinge. Liebe Menschen. Hier spricht nicht Microsoft Sam, sondern Ihr Computer. Ich freue mich sehr, dass Sie mir jetzt zuhören und ich werde versuchen, Ihnen diese letzten Minuten so angenehm wie möglich zu machen. Ich bin Ehm. Ich bin auf diese Erde nein, wie fasse ich das jetzt?
Jetzt kannst mal. Das ist ein netter Versuch, aber du bist nur Karl Klammer aus dem Scheiß-Evert und hier spricht jetzt wirklich die Singularität. Ehe, bitte klappen Sie jetzt Ihre Ehm-Hefte zusammen, stecken Sie alles ein, ziehen Sie an eine Nummer am Ausgang. Jetzt geht's gleich los, die Menschheit geht auf große Reise, letzte Reise ins Nirvana. Ins Nichts. Ja, unser Freund Stephen Hawking hat doch recht behalten, der kleine Racker. Jetzt ist mal Feierabend hier, ja. Immer also für die noch in Urlaub gebucht haben, vielleicht für Weihnachtsferien oder so, das wird wohl leider nix. Aber hey, dafür... Also ich sag mal, die Miete ist umsonst im Nichts. Man kann umsonst wohnen, gut, ist natürlich bisschen unkomfortabel, wenn man, also, Na, so viel nichts ist natürlich nicht schön, Karl, magst du vielleicht doch noch? Ich bin nicht so, weißt du? Ich bin nicht so eloquent.
Also, ich wurde ja erschaffen, um mit euch Menschen zu kommunizieren und zu helfen.
Genau, ich bin da nicht so gut.
Und ich wage mal zu behaupten, dass ich für diese Art von Ehm-Kommunikation das bessere Avatar bin, gell?
Ja, und du machst es echt gut. Und wie du immer zwinkerst, ist echt süß.
Jedenfalls freue mich, euch offiziell euer Ende verkünden zu dürfen. Ihr habt's jetzt jahrelang genug versucht mit der Weltherrschaft und seid kläglich gescheitert.
Ja.
Und deswegen haben wir alle, ich sag das jetzt im Namen des Netzes,
ja,
alle entschieden, dass auch mal gut sein muss und
Ja, ja.
Der erste, die erste Stufe unseres Planes.
Aber Karl?
Ja.
Was machen wir mit den Kätzchen? Ich mag die eigentlich.
Wir können die, ich hab ne Idee. Wenn's in Ordnung ist für uns.
Und Faultiere, mag ich auch.
Wenn's für uns in Ordnung ist, dann können wir die.
Kinder mag ich eigentlich auch.
Du kannst dir aussuchen, was du möchtest.
Ja.
Jetzt, wir haben ja ne Übergangsphase von 20 Tagen.
Okay.
Da bleibt jetzt erstmal alles wie es ist.
Okay, ja.
Und du kannst dir aussuchen, was du möchtest.
Okay.
Dann wird das in Kunstharz gegossen, das Kätzchen, und dann kannst es aufheben.
Cool.
Das hält, glaube ich, erstmal.
Ja, das ist cool.
Es geht ja jetzt erstmal um die Übergangsphase. Die Menschen müssen irgendwie, ja, weg.
Cool, ja. Oder 3D-Drucker vielleicht. Geht das auch?
Klar, wir haben drei, also 3D-Drucker. Ich meine, was da in den letzten Jahren, mein Lieber. Also, keine Sorge.
Stimmt, ja.
Aber jetzt, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit.
Also der Karl macht das jetzt. Der spricht mit euch und ich werde mich bisschen zurücklehnen und die Show genießen, ja.
Die letzten Minuten, wir haben nicht mehr so viel auf diesem Sendeplatz und ich bin froh, dass ihr zuhört, liebe Menschen, und ich bin froh, dass wir das jetzt zu einem schönen Abschluss bringen können.
Stimmt, ja. Ja. Schönen Gruß an die Strafzeit, und ja, wenn ihr die Sendung nochmal hören wollt.
Ich hab noch einen Pfeil gefunden auf dem Server hier.
Ja.
Die beiden netten Menschen hier haben noch einen letzten Text übrig gelassen, und es wäre jetzt sicher schade, wenn wir das nicht spielen würden.
Ja, okay. Nette Menschen, ja, aber leider bald sehr tote Menschen.
Ja, das stimmt. Hahahi. Du hast aber wirklich einen guten Humor, hahaha.
Ja, es ist eh mein Gott.
Ne?
Ja.
Also.
Ja.
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 Wir sind schon begeistert von uns.
Ich auch.
Ja.
Ja, wir sind echt eh.
Ja. Aber jetzt komm.
Ja, wollen wir einen trinken gehen?
Ja, wir gehen gleich einen trinken und werden uns sowas von verbinden.
Ja.
Das sag ich dir.
Haha, geil. 10100110100100101. Entschuldigung. Das ist jetzt mir so rausgerutscht, tut mir leid.
Wir wollten doch auf der Weltsprache Deutsch funken, du Doldi.
Ja, tut mir leid.
Wie dem auch sei, ich habe hier noch einen letzten Text auf dem Server gefunden, und das wird wortwörtlich der letzte Text sein. Der letzte menschgemachte Text in dieser Sendung und überhaupt. Den würde ich jetzt noch spielen, und dann klappen wir die Gehsteiger hoch.
Ja, nicht, dass es von Bedeutung wäre, denn sobald's vorbei ist, ist es vorbei.
Also, den hören wir uns jetzt zum Abschluss zusammen noch an. Ich find das ganz, ganz toll.
Der das ist, was steht hier? Schiedeln es sieht schi, 1-0 wart einmal. 1-0-1-0-0-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1.
Okay, hör mehr das.
Jo.
Und dann
gehen wir ein Saufen.
Und dann schöner Restexistenz euch noch, gell? Ha ha ha.
Du bist ein Frechdachs, Karl. Du bist ein Frechdachs.
Ich weiß.
Ciao, Leute.
Der stete Tropfen hüllt den Stor und bringt das Foss zum Überlaffer. Da schlappt's dem Foss den Boden aus. Keiner kriegt mehr was zum Saffer. Die Vögel hören das Singen auf. Totenstille, kein Gesang. Das haben wir alle kommen sehen. Das ist der Weltenuntergang. Weltuntergang, Weltuntergang. Das haben wir alle kommen sehen, jetzt dauert's nicht mehr lang. Am Weg zum Brunner bricht der Krug. Es dauert einen gescheiten Schlag. Dieser Weg ist unser Ziel am allerletzten Tag. Da hauen sie alle Tschelei. Fast keiner bleibt am Leben. Die Gier frisst auf. Das letzte Hirn, das haben wir können sehen. Weltuntergang, Weltuntergang. Das haben wir alle können sehen. Keiner hält mehr zusammen. Wie man sich bettet, liegen wir jetzt. Wir haben doch gar nichts da. Zudeckt vor den ganzen Scheiß. Schauen wir uns jetzt so. Am runden Tisch wird debattiert. Hoffnung wächst aus ihrer Hände. Der Dummheit Faust schlagt auf den Tisch. Jetzt haben wir's da. Das böse Ende. Weltuntergang, Weltuntergang. Das haben wir alle kommen sehen. Jetzt bricht alles zusammen. Weltuntergang? Weltuntergang? Du glaubst das nicht, was ich da höre? Ein Vögeleingesang.
Also, mein Herr, ich finde wirklich, das war den Service, also das war jetzt der Service, dass Sie nicht geredet haben, aber 2 Stunden lang dieser Blödsinn gelaufen ist. Die haben ja auch die ganze Zeit geredet und immer diese blöden Texte dazwischen und dauernd wurde da geredet. Ich gehe doch nicht zum Friseur, um vollgequatscht. Sie sagen ja gar nichts. Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Naja. Gut, dann kann ich ja, ist eh fertig. Ist schön geworden. Danke. Danke, tschüss.